Bevor wir drüber sprechen, warum Dragon Age The Veilguard oder der Einfachheit halber Dragon Age 4 vielleicht doch kein so hoffnungsloser Fall ist wie befürchtet, finde ich es doch ganz sinnvoll, uns nochmal vor Augen zu führen, wie sehr die Entwicklungsgeschichte von Dragon Age eine Geschichte voller schrecklicher Missverständnisse war. Als damals Dragon Age Origins erschienen war, ein tolles Spiel, da hat BioWare gesehen, dass viele Spielerinnen und Spieler gar nicht über die ersten Spielstunden hinausgekommen waren. Also hat man sich gesagt, ja, ist ja logisch, dann müssen wir die Spielmechanik vereinfachen und die Kämpfe flüssiger gestalten, damit alles besser flutscht. Und ja, ne, ja, also ich sag mal, okay, vielleicht, aber dann kam Electronic Arts und hat gesagt, hey, Spielmechanik vereinfachen, das ist ja genau unser Ding und ihr habt für das nächste Spiel übrigens nur 14 bis 16 Monate Zeit. Und so ist Dragon Age 2 passiert. Und dann hat BioWare gedacht, alles klar, durchatmen. Wir haben das Jahr 2011 und können jetzt ohne Druck und in aller Ruhe überlegen, wie es mit Dragon Age weitergeht und bam, erscheint Skyrim! Und plötzlich ist Open World das große Thema und bei BioWare bricht Panik aus. Wir brauchen jetzt auch eine offene Welt, aber wissen überhaupt nicht, wie man so weitläufige Gebiete gut füllt und sinnvoll füllt. Aber hey, Ubisoft hat uns doch gerade erzählt, dass die Leute Sammelaufgaben mögen. Packen wir die doch ein. Und so folgt eine wahnsinnig anstrengende und turbulente Entwicklungszeit, die Jason Schreier auch in seinem Buch Blood, Sweat and Pixels beschreibt. Und am Ende kommt Dragon Age Inquisition dabei heraus. Und dann sitzt BioWare zusammen und sagt, oh, ey, Dragon Age ist echt undankbar, oder? Da hängen wir uns richtig rein. Und Inquisition verkauft sich über 12 Millionen Mal, wahrscheinlich auch dank des Open-World-Marketings. Und trotzdem beschweren sich auf der anderen Seite die Leute, dass sie sich in den Hinterlanden verlaufen haben und dass das doch irgendwie dann kein echtes Dragon Age mehr ist. Das macht doch einfach keinen Spaß mehr. Also bevor wir uns jetzt wieder ganz viele Jahre lang an so ein Riesenspiel setzen, wollen wir doch lieber mal was Fokussierteres machen. Ein kleineres Dragon Age, alles handgebaut, das mit einer klaren Vision und Story basiert, wie es sein soll und, Moment, da ist Electronic Arts am Telefon, ja, was meint ihr, Mass Effect Andromeda läuft schlecht, oh, das ist aber gar, und was, die Leute, oh, und die Aktionäre, also die auch, ja, also die wollen jetzt Live-Service-Multiplayer-Games, oh, okay, also okay, da haben wir doch gerade noch ein anderes Projekt im Köcher, Anthem heißt das, beziehungsweise hieß es damals noch nicht, das wird es erst später heißen, nachdem das Konzept mehrfach umgeworfen wiederhergestellt worden war, aber der Punkt ist, dann machen wir Dragon Age doch auch ganz einfach zu einem Multiplayer oder zumindest Koop-Spiel mit starker Live-Service-Komponente. Ja, aber dann ist Anthem abgestürzt wie die Hindenburg und Electronic Arts ruft wieder an und sagt, hey, sorry nochmal wegen dem Live-Service-Dings, aber wisst ihr, was sich super verkauft hat? Star Wars Jedi Survivor. Ein reines Singleplayer-Spiel. Ich meine, wer hätte gedacht, dass sowas noch läuft, nachdem sich Dragon Age Inquisition auch super verkauft hat. Also, ne, Leute, ihr macht das schon bei BioWare, wir wissen das genau. Ciao, bye, thanks, da, ciao, ciao, bye. Wir reden da nochmal. So. Und dann sitzt du da mit deinem halbfertig entwickelten Live-Service Dragon Age oder zumindest im Dragon Age mit einer starken Live-Service oder Multiplayer-Komponente. Und was machst du dann? Tja, dann nimmst du den Live-Service wieder raus, machst doch ein reines Singleplayer-Rollenspiel daraus und schaust derweil auch noch ein bisschen in die Welt hinaus, was gerade sonst noch so angesagt ist und im Trend liegt, zum Beispiel Action-Kampfsysteme wie in God of War oder auch farbenfrohe Grafik. Und da stehen wir nun mit Dragon Age The Veilguard und allen Sorgen, die damit zusammenhängen, dass BioWare irgendwie seinen Weg verloren hat oder sich selbst noch nicht wieder gefunden hat. In der Hoffnung, diese Sorgen loszuwerden, ist meine Kollegin, die heute hier zu Gast ist, nach San Francisco geflogen, um Dragon Age 4 so um die 7 Stunden lang zu spielen. Und noch während des Termins, also noch während sie dort war, schrieb sie mir in unserem Teamchat, ich zitiere, Micha, ich bin so glücklich, Dragon Age ist so zensiert gut. Okay, zensiert hat sie nicht gesagt, aber es schauen ja noch Kinder zu. Meine Antwort war jedenfalls, alles klar, wir müssen reden. Herzlich willkommen, Ray.
Hi, Lee. Freut mich, hier zu sein.
Ja, danke. Danke, dass du da bist und entschuldige bitte die lange Einleitung. Aber erstens passt die ganz gut zu der langen Wartezeit jetzt auf Dragon Age The Veilguard. Und andererseits, ich fand es auch ganz sinnvoll, mir wirklich nochmal selber vor Augen zu führen, was das für eine turbulente Geschichte war bei BioWare über die Jahre hinweg. Wie ging's dir über all diese Jahre? Du bist ein Riesenfan von Dragon Age, wie ich selber ja auch. Hast du, was waren jetzt deine Hoffnungen und Sorgen, auch als du zu diesem Termin gefahren bist?
Also, wir haben ja auch über Jahre hinweg sehr wenig über Dragon Age gehört, wussten, dass es in das Teil 4 irgendwie in Entwicklung ist. Und ne, das ist halt, du hast ja gerade sehr schön gesagt, was für eine turbulente Geschichte es hat. Und dann haben wir ja über Jahre hinweg einfach immer noch so, meistens werden der Game Awards so ein Häppchen bekommen. Na, immer nur so ein Häppchen. Und mehr halt nie.
Ja.
Bis es halt dieses Jahr urplötzlich hieß, übrigens, hier ist mehr Dragon Age und es kommt auch nicht dieses Jahr raus und alle so. Okay.
Ja.
Na, also das war schon so, wo ich gedacht habe, interessant. Und als es dann halt hieß, dass es halt ein Anspiel-Event gibt und ich da halt hinfahren kann, na, also ich war vorsichtig enthusiastisch. Ich muss ja auch dazu sagen, ich mochte ja sowohl Andromeda als auch Anthem. Es tut mir leid, wenn jetzt alle Leute hier den Glauben an mich verloren haben. Bitte hört trotzdem weiter zu.
Nee, ich muss dir an der Stelle den Rücken stärken, weil ich finde auch, was sie mit Andromeda gemacht haben, war mutig und eigentlich eine coole Idee. Das in komplett nochmal Mass Effect zu nehmen und diese Ästhetik und dieses Universum nochmal in eine andere Ecke zu verlegen, wenn die Shepard-Trilogie auserzählt ist, fand ich tatsächlich cool und es waren okaye Charaktere drin. PB zum Beispiel. Und aus Anthem, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, hätte man so viel mehr noch machen können mit dieser coolen Flugmechanik und wie sich's angefühlt hat. Ja.
Ja, ich frag mich auch immer, ob ich mehr die Spiele mochte oder das Potenzial dahinter.
Ja,
das ist, naja, aber genau, das heißt halt, ne, ich hatte das natürlich noch so im Hinterkopf und halt auch diese ganzen Zweifel, die viele hatten, aber ich war jetzt so, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mich dann so umhaut vor Ort. Ich wusste auch gar nicht, dass wir so viel spielen können.
Mhm.
Also das war schon, ich meine, meine Hoffnung war im Prinzip auch vorher, wenn mich Leute gefragt haben, habe ich gesagt, hey, naja, ich will halt eigentlich nur wieder coole Charaktere, ich möchte eigentlich nur wieder Zeit in der Welt verbringen. Die Häppchen, die ich vorher gehört hatte, dass man halt in andere Bereiche diesmal geht und raus so aus Ferelden und Ode, fand ich cool. Da habe ich gedacht, okay, vorsichtiger Optimismus, schauen wir einfach mal.
Ja, ich muss gestehen, du hast durch alles, was du mir über dieses Spiel geschrieben hast, bis es kulminiert ist jetzt in diesem Podcast, mir so viel Lust gemacht darauf, weil du immer wieder auch so kleine Häppchen geschrieben hast, was du erlebt hast, kleine Stellen aus deinem Interview. Aber um das Ganze mal für die Leute da draußen, wir machen das ja hier nicht nur für uns, ich betone nur, also sondern auch nur für andere, um das Ganze in Reihenfolge zu bringen. Was hast du denn genau spielen können von Dragon Age 4?
Also, wir konnten ungefähr bei dem Event so um die 7 Stunden spielen, wie ich schon gemeint hatte. Das heißt, es gab insgesamt, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Safe Games. Also, wir konnten ganz am Anfang, ich glaube, ich habe hier sogar noch meinen schlauen Zettel, wo das alles draufsteht. Deshalb könnte ich es euch ganz genau sagen. Den habe ich noch vom Event übrig. Wir konnten quasi den Anfang spielen. Das waren so 2 Stunden. Das ist der Prolog. Den hat man teilweise auch schon in, ich glaube, so, das glaube, es war während der Gamescom, als man das gesehen hat.
Ja.
Konnte man das spielen. Dann hatten wir halt noch eine Mission in den Crossroads, die war so 1,5 Stunden. Dann hatten wir eine Sache, über die ich nicht reden darf, die so 1/2 Stunde ging, wo man quasi am Schluss eine Entscheidung getroffen hat. Und die Konsequenz dieser Entscheidung hat man danach halt nochmal gesehen. Aber wie gesagt, ne, Spoiler und all sowas, das durfte ich auch nicht aufnehmen. Und das haben wir dann quasi noch so ein bisschen gespielt. Und später haben wir dann halt auch nochmal eine andere Mission gespielt. Und zwar Weißhaupt, das Dragon Age-Fans kennen dürften, als quasi so das Zuhause von den Grauen Wächtern, wenn man so möchte, also ihre Basis.
Mhm.
Also, ne, und jede Sektion hatte vorgefertigte Charaktere, außer die erste. Da konnten wir quasi uns im Character Creator austoben. Uns wurde aber schon gesagt, Leute, 1/2 Stunde. Ne? Länger solltet ihr da drin nicht verbringen.
Und haben die schon mal irgendwie in einem Charaktereditor weniger als 1 Stunde verbracht? Das ist ja Wahnsinn.
Ich frage mich tatsächlich bis heute, ob irgendwer von den Leuten, die da waren, einfach die ganze Zeit im Character Editor gewesen wäre. Also ich musste wirklich auch auf die Uhr gucken, weil der Character Creator, über den wir noch reden werden, so bombastisch gut war, muss mich zwingen, da rauszugehen. Und immer ist quasi, wir konnten nicht komplett durchspielen oder irgendwas, sondern es waren halt wirklich immer einzelne Safe Games. Wir haben immer, wenn eins fertig war, haben wir Bescheid gesagt und konnten dann wechseln und konnten uns auch immer zwischen dann verschiedenen Charakteren aussuchen, wen wir spielen wollten. Also ob wir zum Beispiel Mage, Krieger oder Rogue spielen wollten. Und genauso hatten wir auch da noch so ein bisschen Freiheit. Wir haben nur den ersten oder Teil aus dem ersten Akt gespielt.
Mhm.
Das heißt, es soll 3 Akte geben. Mittlerweile weiß man auch, die Spielzeit soll so 40 bis 100 Stunden sein, wenn man sich alles angucken möchte. Also
okay, ordentlich.
Nicht so klein. Und genau, also jedes Safe Game waren so, sagen wir mal, 1,5 bis 2 Stunden. Also es war schon nicht wenig.
Ja, nicht schlecht. Den Prolog hat man tatsächlich, für mich war es selber, musste mir selber nochmal in Erinnerung rufen, das wurde tatsächlich schon damals während des Summer Game Fests gezeigt oder da in dessen Dunstkreis. Aber es ging, wie du vorhin schon gesagt hast, es geht ja alles, ging so schnell alles dieses Jahr. So, nein, wir sagen nichts, nee, hier ist nur ein Teaser mit irgendwie illustren Landstrichen, durch die ihr euch bewegen könnt. Und übrigens, jetzt bald kommt's raus und hier ist der komplette Prolog. Ne? Und ja, jetzt 7 Stunden spielen. Wahnsinn.
Und vor allem, was sie auch in den letzten Wochen dann noch auf dem Bioware-Blog und ne, auch noch so veröffentlicht haben. Also das war echt, es ist richtig krass, wie viele Informationen man auch quasi so während der Zeit, während ich auf dem Event war und quasi bis jetzt, wie viel da noch rauskam, ne, und wie viel man da noch erfahren hat und gesehen hat über das Spiel und alles. Also es war schon, das ist wirklich eine Info nach der anderen, was aber auch gezeigt hat, auch während des Events, man hat so eine Selbstsicherheit von Bioware gemerkt. Mhm. Also ich habe es selten gehabt, dass man halt einfach so dieses, ja, hier ist übrigens das, ne, mach mal, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst oder wenn du halt da am Ende bist, ne, aber ansonsten heb einfach die Hand und ansonsten mach einfach mal. Ja. Und das spricht halt so von so einer Selbstsicherheit, ne, auch so viel zu zeigen, fand ich beeindruckend und ich kann es mittlerweile auch echt verstehen.
Ja, das hat mich am allermeisten, ich will nicht sagen überrascht, weil das auch meine Hoffnung war, aber dass sie tatsächlich sich selber mit den Irrungen und Wirrungen, die jetzt vielleicht auch in Dragon Age The Veilguard gegangen ist, inklusive des Titels, ne, bis vor ein paar Monaten hieß es noch Dreadwolf, plus vielleicht der Multiplayer-Vergangenheit, dass sie trotzdem sich gefunden zu haben scheinen, ja, oder so ein Wohlfühlspot für sich gefunden haben. Und du hast ja auch in deinem Artikel geschrieben, sie folgen keinen Trends, sondern gehen einen eigenen Weg. Und ich glaube, Das ist so eine Info, die muss man nicht mögen. Also das müsst ihr da draußen auch tatsächlich bewerten, was ihr dazu sagt, weil das heißt nämlich einerseits, dass es nicht Baldur's Gate 3 ist und vielleicht wolltet ihr genau das, also ein Baldur's Gate im Dragon Age Setting, und dass es auch nicht Open World ist, also hey, schade, ne? Jetzt haben sie schon Assassin's Creed verschoben und ihr bekommt auch in Dragon Age zwar ein Spiel mit großen Gebieten, aber nicht mit einer durchgehenden Open World, so muss man es ja sagen. Aber auf der anderen Seite ist es doch genau das, was wir hören wollen auch von dem Studio, wir gehen unseren Weg. Wir stehen eigentlich für das, was BioWare richtig gut kann. Und jetzt natürlich die Frage an dich, was ist es?
Was BioWare richtig gut kann?
Und was sie auch zeigen natürlich dann im Spiel.
Also wirklich dieser eigene Weg, das kann man schon sagen, diese eigenen Entscheidungen auch zu sagen, okay, wir nehmen schon das, was wir bei Inquisition gemacht haben, wobei er auch nicht eine große offene Welt hatte, wo man halt einfach von einem Ende zum anderen laufen konnte, wie in Skyrim oder Witcher oder ähnlichen Spielen, sondern immer so mehrere große Hub-Areale. Mhm. Das haben sie ja quasi beibehalten, haben die aber sehr viel mehr gestreamlined. Also teilweise der Anfang war an Punkten wirklich ziemlich linear. Ja, man konnte mal so rechts und links oder sowas gehen, aber es war dann doch überraschend linear, was ich in dem Fall gar nicht schlecht fand, weil das hat sich dann immer weiter so geöffnet. Aber was sie hier letztendlich halt weiterhin wirklich gut können, ist eine spannende Welt zu zeigen mit interessanten Charakteren und einer coolen Story. Mhm. Und ja, natürlich kann ich nach 7 Stunden kann ich das noch nicht beurteilen. Na, alles. Also das ist klar. Wie will man das auch alles? Wie will man da eine finale Aussage treffen? Das geht halt einfach nicht. Aber ich muss sagen, ich fand die Charaktere schon und die Dialoge und alles fand ich schon so charmant. Und auch die Story, von der ist ja auch schon seit jetzt, ne, wirklich fast 10 Jahren, seit Inquisition rausgekommen ist, viele Spekulationen gab, in welche Richtung es gehen könnte, etc. Und auch da waren Punkte, die mich halt überrascht haben. Und das hat mich einfach sehr, sehr gefreut, wo ich gedacht habe, ja, es fühlt sich wie ein Core Dragon Age an. Es fühlt sich wie das Dragon Age an, das ich haben möchte.
Ja, also es ist ja natürlich immer das Problem, wenn man über so ein Spiel spricht, jedes Wort zur Story ist ein Spoiler.
Ja.
Also, hey, hättet ihr gedacht, dass man im ersten Akt direkt Beep trifft oder das Beep dann, dass man entscheiden muss, so Beep oder Beep? Geht natürlich nicht. Aber kannst du sehr weiträumig, Spoiler umfahrend beschreiben, was sie gut machen? Gerade wenn es, also ich meine, wenn wir über die klassischen BioWare-Stärken sprechen, dann was beispielsweise die Begleiterinnen und Begleiter angeht, die du triffst und so. Kannst du da einschätzen schon, wie gut die geschrieben sind, ob die interessante Geschichten haben, ob die interessante Hintergründe haben?
Teilweise ja. Also ich versuche wirklich auch ohne Spoiler, also ich habe auch meine Preview dazu ohne Spoiler geschrieben und ich versuche auch hier absolut spoilerfrei zu sein, weil ich weiß, gerade bei so einem Storyspiel, gerade wenn man so lange drauf gewartet hat, dann möchte man es halt einfach nicht verdorben haben. Aber was ich zum Beispiel bei den Charakteren schon geil finde, man hat ja von den Begleitern dieses Mal kennt man ja nur eine einzige Person. Na, und das ist Harding, die jemand aus Inquisition kennt. Das ist eine Elfenfrau, ein Scout, und alle anderen sind halt quasi neue Charaktere. Und die gehören zu verschiedenen Fraktionen, was halt schon mal cool ist, dass man halt einfach verschiedene Fraktionen hat und dass man die auch kennenlernt, indem man sich selbst seine am Anfang aussucht, sondern ne, einfach durch diese Charaktere und durch die Gespräche mit denen. Du siehst aus, als hättest du eine Frage.
Nee, das wusste ich nicht. Also die verkörpern sozusagen mit diese, es gibt ja ne, irgendwie die grauen Wächter und die, was war es, die Veil Jumper und die Trauerwache und die Schattendrachen und na cool. Ja. Also die Leute, die du um dich versammelst, repräsentieren dann quasi auch diese Fraktionen und bringen die dir näher.
Genau, so ein bisschen. Ja, ne? Also cool. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich 1:1 alles war.
Okay.
Harding repräsentiert ja auch noch die Inquisition im weitesten Sinne. Aber ja, genau, die gehören denen halt an. Das heißt, ne, zum Beispiel, ich habe mich am Anfang für den Shadow Dragon entschieden, weil ich das halt cool fand. Ne? So dieses, okay, man gehört zu einer Untergrundorganisation, die sich irgendwie gegen Sklaverei in Tevinter auflehnt und da halt gegen arbeitet. Und gleich die allererste Begleiterin, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, war quasi, dass sie gesagt hat, hey, wir kennen uns zwar nicht persönlich, ne, aber wir haben ja beide den Shadow Dragons, das heißt, ich kenne deine Arbeit, so nach dem Motto. und das fand ich halt sehr cool. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob es ein Problem ist, dass man halt nur noch 2 statt 3 Charaktere mitnehmen kann. Ja. Also dass sie nicht den Weg der letzten Dragon Age Teile, sondern halt eher so Mass Effect gehen. Aber es hat mich gar nicht so sehr gestört in dieser Zeit, muss ich sagen, weil die Charaktere sich halt auch immer unterhalten haben im Hintergrund. Und davon habe ich halt schon so ein paar Sachen mitbekommen, auch weil ich mich mit meinem Kollegen Kevin von GamePro und ein bisschen mit Fabian von der GameStar unterhalten habe. Einfach wie sie das wahrgenommen haben. Und wir haben festgestellt, dass wir hatten beide mal, ich glaube, Tasha heißt sie, eine graue Wächter, oder ist sie graue Wächter? Nee, ich glaube Shadowmourne, die Trauerwache. Mhm. Egal. Auf jeden Fall eine Kunari-Frau. Und sie hat mit dem anderen Begleiter, den ich mitgenommen habe, Emmerich, hat sie ganz anders geredet als mit der Person, die ihn Kevin mitgenommen hat, zum Beispiel. Weil bei dem, die haben so rumgebändert und haben Witze gemacht und bei Emmerich war sie komplett einsilbig. War so genervt von ihm die ganze Zeit, weil er Fragen über ihre Mutter gestellt hat, die offenbar Wissenschaftlerin ist und so gemeint hat, oh, und es muss ja voll spannend gewesen sein, mit dir groß werden. Ja. No, und das war, wo ich gedacht habe, okay, das allein dieser Unterschied, ne, schon, dass man wieder diese Dynamik hat, egal wen man mitnimmt, dass da Gespräche stattfinden und hinter einem passieren, die man auch nicht verpassen kann, weil die gehen dann später weiter, wenn es zum Beispiel unterbrochen wird durch einen Kampf oder sowas, ne? Mhm. Und das fand ich halt schon cool. Also da war so ein Fokus drauf. Und auch so bei der Geschichte, zu der ich ja wirklich noch nicht so groß was sagen kann. Aber wie gesagt, gerade am Anfang gab es schon so die ein oder andere, ich würde nicht sagen, bombige Überraschung, wo ich gesagt habe, oh cool, dafür haben sie sich entschieden. Und was anderes war halt auch noch so die Art und Weise, wo uns diese Geschichte hinbringt. Einfach, dass wir wirklich endlich mal andere Bereiche von Thedas kennenlernen, von denen wir halt sonst immer nur gehört haben.
Ja, ist, glaube ich, auch ein ganz cleverer Schachzug für erstens die lange Unterbrechung, also für die 10 Jahre, die da jetzt dazwischen lagen, seit Inquisition. Ich muss ehrlich sagen, als ich mir neulich, der liebe Kollege Julius hat mir aus diesem Dragon Age Keep, was man ja so ein Browser-Tool ist, wo man einfach nochmal seine Entscheidung nachschauen kann oder nachtragen kann, was jetzt nicht importiert wird, da kommen wir gleich hin in Dragon Age 4. Aber da hat er mir nochmal die Entscheidung von Inquisition vorgelesen und dann so, wer hat aus dem Brunnen getrunken? Und ich so, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Hey, es ist 10 Jahre her. Ich habe das getestet, aber ich weiß nicht mal, was ich gestern zu Mittag gegessen habe. Kein Witz, übrigens. Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß nicht mehr, wer aus dem Brunnen getrunken hat. Ich weiß nicht, wen ich zur Göttlichen gemacht habe in der Chantry, was man ja entscheiden kann in dem Spiel. Also es ist so viel verloren gegangen. Ich finde es selber schade, ehrlich gesagt, weil ich weiß schon auch, dass es coole Entscheidungen waren. Und so, okay, ich weiß immer noch, ob ich mit den Magiern oder Templern zusammengearbeitet habe, weil ich spiele immer einen Magier. Und natürlich arbeite ich dann mit den Magiern, weil ich will ja nicht diese unterdrückerische Templer Bande da belohnen dafür, dass sie meinesgleichen knechtet, sozusagen. Also das wusste ich noch. Aber grundsätzlich dann, ich glaube, das muss für sie auch keine so leichte Entscheidung gewesen sein, zu sagen, okay, wir gehen jetzt in eine andere Ecke der Welt, schon natürlich als Fortsetzung von Inquisition, aber ohne zu starke Verbindungen, ne, am Ende.
Ja.
Ist vielleicht ein ganz cleverer Kniff, ist halt dem Umstand geschuldet, dass es jetzt diese lange Zeit dazwischen gab.
Ja, einmal das, plus halt auch einfach den Umstand, dass wir halt jetzt das vierte Spiel haben.
Ja,
ne? Und selbst, also es gab ja Entscheidungen in Teil 1, die die Welt schon so unfassbar geprägt haben. Ne? Und auch im zweiten Teil teilweise, aber ein bisschen weniger. Aber vor allem halt, ne, was man die Entscheidung, die wir in Origins getroffen haben, ne, wer zum Beispiel König oder Königin von Ferelden ist.
Ja, richtig.
Ob der eigene Graue Wächter, quasi welches Schicksal er oder sie dann einfach hatte. Ne, und andere Entscheidungen. Und die teilweise auch nochmal einmal in Dragon Age 2 und in Inquisition auch aufgegriffen wurde. Aber irgendwann ist es ja, also wenn man in Keep reinguckt, das sind so unfassbar viele Entscheidungen. Wenn man die alle übertragen würde, bist du ja wahnsinnig. Also du erschaffst ja quasi ein Spiel, das so gigantisch ist, wo so viele Leute so viel verpassen einfach. Und vor allem, wie wir halt, also ne, es ist ewig her, dass ich Origins gespielt habe, plus vor allem noch auf verschiedenen Plattformen, weil das ist was, was mir auch aufgefallen ist. Dragon Age Inquisition war ja so ein Generationswechselspiel, das heißt, es ist ja auch zum Beispiel auf PS3 und Xbox 360 rausgekommen, bevor es dann halt weitergeführt wurde, also mit DLCs auch weitergeführt wurde, auf der PS4. Und im Prinzip, wir haben halt jetzt die PS5. Die ja. PS5 Pro wurde gerade angekündigt. Ja. Ne, und die Xbox Series X. Also wir hatten auch mehrere Konsolenwechsel. Das heißt, neue Leute sind dazu gekommen. Und wir können noch nicht mal alle Spiele auf jeder Plattform spielen. Das heißt, wenn man zum Beispiel nur eine PS5 zu Hause hat, du hast gar nicht die Möglichkeit, diese Spiele nachzuholen, außer du holst sie dir vielleicht noch mal auf dem PC oder so. Mhm. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Und ich finde halt auch diese Entscheidung sehr, sehr klug zu sagen, okay, nee, wir machen ja grundlegende Entscheidungen aus Inquisition übertragen wir. Und aber halt auch nicht alle, weil, und da habe ich halt extra auch noch mal nachgefragt, als ich das Interview hatte, weil mich das interessiert hat, es spielt halt auch in einem anderen Bereich. Das heißt, wer die Göttliche ist in Ferelden, ist halt einfach egal für Tevinter, ja, weil für deswegen. Die zählt diese Person sowieso nicht. Die haben eine eigene, einen Göttlichen, ich glaube, der heißt anders, aber ne, die haben da halt eine eigene Person.
Was ist es anders? Egal, dass
diese Ketzer im aus Süden Dragon haben.
Age 2? Nein, Quatsch, Spaß.
Na, aber das anders ist halt
musst du mal
so,
aufpassen, ja. Mhm.
Stimmt, ja. Oh mein Gott, das wäre so gut. Aber ja, gut.
Ja, aber
ich mochte ihn ja.
Ja, ich mochte ihn auch sehr. Das war der beste Charakter in Dragon Age 2. Das Ende von Dragon Age 2 ist fantastisch, um das auch mal festzuhalten.
Ja, aber, das kann man ruhig sagen. Ne? Ich meine, ich glaube, jeder hatte diesen Goddammit Anders.
Ja, was? Ne, was machst du, Junge? Ist. Ja?
Ja.
Und bis dahin aber, dein bester Freund und dann so, oh, was? Er hat was? Ja. Das war großartig in Dragon Age 2. Aber ich finde auch, also, es ist für mich ein bisschen das ganze Motto dieses Spiels, so ich es aus deinem Artikel entnommen habe, auch natürlich von den anderen Kollegen, die es noch sich angeschaut haben, ist schon so ein bisschen, sie werden es nicht allen recht machen können. Können sie nicht. Weil auch ich, ja, ne, ich bin ja auch jemand, der hat Dragon Age, alle Dragon Ages gespielt und auch ich würde mich freuen, mein Kind wieder zu treffen, das ich mit Morrigan habe. Aber ich weiß halt genau, weil sie dieses Fass ohne Boden aufgemacht haben, was diese ganzen Entscheidungen angeht, selbst wenn es vorkommen sollte, in irgendeiner Form wird es keine zentrale Rolle spielen können, weil es für viele andere überhaupt nicht existiert. Weil sie entweder Dragon Age Origins ohne Kind abgeschlossen haben, das geht ja auch, oder weil sie Dragon Age Origins überhaupt nie gespielt haben. Weil das eine komplett andere Generation war, 2008. Wahrscheinlich, Nein. oder? 8. Ja, also es ist auf jeden Fall.
Nee, 7?
7? Egal. Ja, oder 7? Also auf jeden Fall endlang her. Ne? Damals, mein Gott, das war vor 17 Jahren. Dann, also es ist, sie können das gar nicht mehr so einfach. Ja. Natürlich, wenn dann halt alte Leute, also Leute wie ich, dann kommen und sagen, wo ist mein Kind mit Morrigan? BioWare? Warum spielt es hier nicht die allerentscheidendste Rolle? Naja, natürlich könnten sie es mir da nicht recht machen, weil es einfach nicht geht. Aber müssen sie auch nicht, ganz ehrlich. Also, und das ist ein bisschen das vielleicht die versöhnliche Perspektive, die zumindest ich persönlich dann darauf habe. Mir ist es lieber, sie machen einfach ein cooles Rollenspiel mit einer guten Story, mit einem guten Bösewicht, ja, den man nicht vergessen darf, oder einem interessanten Charakter, den man für den Bösewicht hält, aber wie böse ist er am Ende wirklich? Ne, der Dreadwolf, um den es ja geht. Was passiert mit ihm? Wie wird sich die Entscheidung am Ende von Inquisition beziehungsweise am Ende des DLCs auswirken, die wir da getroffen haben? Denn die kann man zumindest neu treffen jetzt in, also oder wieder herstellen, ne, übernehmen, importieren in einem Dragon Age The Veilguard. Dann ist es mir lieber, sie erzählen eine coole neue Geschichte, ein cooles Abenteuer, in dem ich versinken kann, als dass sie versuchen, jeden losen Strang aufzugreifen aus allen drei Dragon Age Teilen, die bisher erschienen sind. Denn es würde nicht gehen.
Also. Ja, es würde auch niemanden glücklich machen. Also zum Beispiel, wenn wir dran denken, ich glaube, es war ein Teil 2 auch, wo man dann, also ich hatte meinen Origins-Spielstand abgeschlossen, meinen Canon-Spielstand, sollte ich dazu sagen, quasi eigentlich mit Alistair als König und quasi mein grauer Wächter war, seine Ehefrau. Aber ich hatte auch noch andere. Und ich weiß halt, wenn man ihn im Kirkwall begegnet, ich weiß nicht, ob als König oder als grauer Wächter, aber er sagt dann, ah ja, ne, meine Frau, die ist schon cool, hier hast du einen Gürtel von ihr.
Ja, man genau.
So, what? Genau. Und ich sag, ja, toll, diese Begegnung war ja wirklich sehr berührend. Danke für den Gürtel, I guess.
Das ist das Gleiche mit dem Kind in Inquisition. Dann treffe ich doch tatsächlich dieses Kind, weil ich bin ja ein anderer Charakter. Dann, also es ist ja auch wieder so ein Ding von Dragon Age. Ich bin ja in jedem Spiel ein anderer Charakter. Jetzt auch mit Rook, ne, männlich oder weiblich oder was auch immer man spielen möchte. Und dann treffe ich Morrigan, da ist dieses Kind. Und dann sagt er Morrigan, ja, der Vater dieses Kindes war ein großer Held. Und ich denke, ja, aber das war doch ich. Ne? Also es war ja ich vor zwei Spielen. Brauchst du mir nicht erzählen, da ich ja dabei. Ja, aber natürlich, du kriegst es erzählerisch anders nicht gelöst. Dann hätten sie eine viel kompaktere Serie draus machen müssen, in einem viel geringeren Abstand, wie halt bei Mass Effect. Da kam die Trilogie so im 2-3-Jahres-Abstand. Das war dann okay, aber das könntest du mit einem Dragon Age jetzt in der Form einfach nicht mehr machen. Wichtiger ist, ne, nehmt das Setting und das Dragon Age Setting, ne, die Welt heißt nicht umsonst Fedas, the Dragon Age Setting, ist halt einfach geil. Ne? Also die Grundprämisse dieser Welt ist einfach cool. Oder die Grundprämissen, sage ich mal. Das mag ja immer diese Gefahr haben, von Dämonen besessen und wahnsinnig zu werden. Dass die Chantry, die Templer, die brutal unterdrücken und unter Kontrolle halten, damit das eben gerade nicht passiert. Dieser ganze unterschwellige Rassismus, diese Abneigung gegen die Kunari. Ich liebe es, in Kunari zu spielen, weil ich einfach gucken möchte, wie reagieren die Leute auf mich. Ne, weil die mögen mich nicht. Okay, es gab da auch vielleicht den ein oder anderen Grund und den ein oder anderen Krieg in der Vergangenheit dieser Welt gegen die Kunari, aber umso spannender. Und deswegen spiele ich auch da, ich spiele eh immer gerne Magier, aber hier spiele ich halt dreimal gerne Magier, weil halt alle immer auch, wenn du ein Magier bist, zu dir so sagen, oh Magier, oh, ne, hörst du schon Stimmen aus dem Jenseits oder kann man mit dir noch einen Kaffee trinken gehen, so ungefähr? Also...
Das ist aber halt auch so cool, dass es jetzt teilweise, dass diese Regeln, die wir halt kennen seit 3 Spielen, dass die halt jetzt anders sind, weil wir einfach in einem anderen Bereich sind. Gerade in Tevinter, da regieren halt die Magier.
Ja.
Na? Und die unterdrücken halt dafür die Elfen, weil irgendwer muss offenbar immer unterdrückt werden, weil wir können ja nicht alle einfach glücklich sein.
Die Elfen kriegen es immer ab in Dragon Age.
Ja, ey, das ist halt aber auch so spannend, weil die Elfen sind ja in so vielen Büchern, Filmen etc. sind die halt quasi immer das edelste, größte, wichtigste Volk. Ne? Ja. Auch zu dem alle quasi, ja, heraufblicken. Und in Dragon Age halt gar nicht. Da sind sie einfach wirklich die armen Schweine, die es immer von allen abbekommen. Ja. Die unterdrückt werden, die versklavt werden und keine Ahnung. Also das ist auch, dass da sowas mal, ne, solche Sachen einfach mal so auf den Kopf gestellt werden. Mhm. Und ich habe halt auch, wie gesagt, ich habe halt hin und her gewechselt zwischen verschiedenen Charakteren und halt auch verschiedenen letztendlich Klassen und Völkern, in die ich halt reingegangen bin. Das heißt, ich habe meinen eigenen Charakter, den ich erstellt habe, war halt eine Kunari. Dann habe ich eine, also man hatte ja die vorgefertigten Spielstände, wo halt auch vorgefertigte Charaktere waren, aber es kann sein, dass ich vielleicht einfach noch mal in den Character Creator gegangen bin und alles verändert habe, was ich konnte, aber halt Aussehen halt, ne? Ich konnte nichts verändern, zum Beispiel auch keine Pronomen oder irgendwas. Das heißt, ich habe zwar eine Female Presenting Person gehabt, aber war offenbar ein Mann, die ich erschaffen habe, also Accidental Trans Representation. Ich habe mich sehr gefreut. Ja. Auch wenn ich es erst nicht beabsichtigt hatte, aber es fand ich sehr cool, dass es halt auch so geht. Und dann später habe ich nochmal eine andere Kunari gespielt und halt auch, ne, viel mit Magier und sowas. Aber ich habe es geschafft, immer an der falschen Stelle die entsprechende Repräsentation zu haben, weil es gab später eine Stelle, wo ich unbedingt gerne eine Kunari gespielt hätte und auch eine Magierin. Und da habe ich aber halt genau gerade eine menschliche Frau gespielt. Ja. Weil auch da, die Kunari sind nicht immer überall beliebt. Manchmal besetzen sie Städte, die sie vielleicht nicht besetzen sollten. Entsprechend sind da nicht alle immer so super gut drauf zu sprechen.
Ja, gerade in Tevinter, ne? Ich glaube, Tevinter ist ja noch im offenen Kriegszustand, mehr oder weniger, mit den Kunari.
Ja, exakt. Und das sieht man da halt auch. Und das fand ich halt auch mal cool, das nicht nur zu hören, sondern auch wirklich zu sehen, weil ja, die haben dann einfach eine Stadt besetzt.
Ja.
Pech gehabt. Ne? Ja. Also dann ist es halt einfach so. Und ne, es ist halt super spannend, einfach mal so eine ganz, ganz andere Welt zu sehen. Weil wenn man sich noch dran erinnert, auch so, dass so Dragon Age Origins, wo man halt wirklich so gedacht hat, okay, alles recht braun hier, ne, und ein bisschen ländlich und so. Und jetzt sieht man halt einfach was komplett anderes, ne? Also wirklich von, was die Städte angeht und die Größe. Und ja, das fand ich halt super, super interessant. Also ich habe dann irgendwann auch verstanden, warum Dorian immer von den Hinterwäldlern geredet hat in Inquisition.
Oh ja, stimmt. Dorian. Dorian war fantastisch. Und auch diese ganze, diese ganze Hintergrundgeschichte der Elfen, ne, diese schlimme Geschichte, die sie da durchmachen mussten, macht ja auch wieder Solas zu so einem noch spannenderen Charakter.
Ja.
Und jetzt wirklich, ganz ehrlich, ich meine, er war ja auch schon in Trailern zu sehen oder so, aber wenn ihr nicht wisst, was es mit diesem Solas auf sich hat, dann spielt, dann drückt jetzt Stopp, ja, also macht jetzt genau hier Stopp, aber lasst das Video oder den Podcast offen, damit ihr dann weiter uns weiter folgen könnt. Aber stoppt jetzt und spielt Dragon Age Inquisition und Eindringling vor allem durch den DLC dazu.
Ja.
Das ist einer der besten DLCs der Rollenspielgeschichte, glaube ich, insbesondere was halt die Charakterzeichnung dann angeht von Solas und was seine Motive angeht, über die man da mehr erfährt. Und ein fantastischer Charakter. Und ich möchte noch ganz kurz über Tevinter abnerden, weil das einfach, weil ich finde, dass gerade diese, das ist ja so eine dekadente Kastengesellschaft, also nicht Kasten wie eine Schachtel, sondern ein Kastensystem, wo ganz oben dieser Magieadel steht, der über alle anderen herrscht, der auch andere versklavt und drunter so die Bevölkerungsschicht der Schläfer, wie sie genannt werden, nicht Magier, die einfach nur darauf hoffen, dass ihre Kinder irgendwie magisches Talent haben, damit aus ihnen überhaupt noch irgendwas wird. Weil sonst müssen sie halt einfach den anderen dienen. Und dienen heißt in dem Fall auch, man jagt sich gegenseitig die Messer in den Rücken, weil auch die Sklaven untereinander versuchen halt immer, dass die möglichst beste Stellung für sich zu erreichen. Und das ist halt, also ich finde schon allein aus diesem einen, aus diesem Erzählbaustein in diesem einen Gebiet, ne, man kommt ja noch in andere, in Dragon Age The Veilguard, kannst du super viel machen. Also das ist einfach, das ist halt eine gute Idee, ne, und ja.
Ich, also auch als ich hab dann mal ein späterer Spielstand, hatten wir dann Level 30 Charakter, was halt ein bisschen später dann oder relativ spät in Akt 1 war, wo ich, da habe ich halt auch mal so auf die Map drauf gelugt, ne, was dann schon so alles da ist und so. Und auch zum Beispiel halt, da stand halt Annafels drauf, also wo Anders herkommt. Also wirklich lauter Gebiete auch, von denen man bis jetzt nur gehört hat, dass sie halt existieren. Und das ist halt so cool, weil da halt teilweise die, das kriegt man ja auch immer wieder mit durch die Gespräche, die in der Vergangenheit zum Beispiel die Begleiter untereinander geführt haben, wie unterschiedlich diese Kulturen überall sind. Und na, das ist halt, das ist so interessant und das macht mir halt so viel Hoffnung auch einfach, was man da jetzt sehen kann, was für Geschichten man dann erfahren kann. Weil ja, klar, ich mochte Ferelden, da habe ich viel Zeit verbracht, aber es ist halt so großartig, jetzt was anderes zu sehen.
Ja, definitiv. Vor allem, weil Orléans in Inquisition war ja mehr oder weniger nur so eine Stadt, ne? Also
ja.
Da war, also natürlich konnte man sich die Kultur anschauen und mit denen interagieren und es war interessant, aber es war jetzt nicht, du konntest dich da nicht so viel bewegen, sozusagen,
ja,
in dieser Ecke. Was Dragon Age immer war, ist Blut im Gesicht, ne, möchte ich es mal zusammenfassen. Es war immer, und das sind ja auch viele von den Dingen, die wir jetzt erzählen, ne, ich meine Rassismus, Sklaverei, ne, es ist ein düsteres Setting.
Ja.
Und ich meine, ich muss halt immer abnörden bei Dragon Age, allein schon die grauen Wächter, die sich heldenmutig der dunklen Brut entgegenstellen. Jedem anderen Fantasy-Setting wärst du die Figur in der strahlenden Rüstung, die sich gegen die Dunkelheit stemmt, aber Dragon Age sagt, okay, bist du auch hier, aber weißt du was, irgendwann bist du wahnsinnig und stirbst. Und es ist so, was?
Aber auch nur, halt, wenn du quasi überlebst, Teil des Clubs zu werden, ne? Und das steht halt auch nicht so unbedingt sicher.
Genau.
Aber hier, trink mal bitte das Blut, dann finden wir es raus.
Genau, erstmal trinkst du Gift und dann schau mal weiter. Und dann irgendwann, nach ein paar Jahren, fängst du an, Stimmen zu hören und dann solltest du dich ganz schnell in deinen letzten Kampf stürzen, weil sonst wirst du von der Dunkelheit übermannt und dann ist eh alles vorbei.
Cool. Ja, weil keine Sorge, ne? Du kannst schon einfach, ne? Du kannst schon kämpfen, sterben, das wollen wir sogar. Viel Spaß, da ist der Weg zu den dunklen Wegen, ne? Have fun. Nimm dir noch ein Brötchen mit, tschüss.
Genau.
Ja, also das ist wirklich, wie man sagt, okay, cool.
So, düster. Also ja. Also ich würde das als düster, glaube ich, umschreiben. Jetzt gab's ja die große Diskussion um den Grafikstil. Ist das noch düster genug? Ist das zu violett? Muss ehrlich sagen, Inquisition war zu grün. Also in Inquisition war grün die Farbe der Wahl. Jetzt in The Veilguard ist es vielleicht eher ein Violett. Also das ist jetzt auch kein komplettes Umkrempeln zwischen Inquisition und Veilguard, finde ich auch, was den Grafikstil angeht. Aber wie düster war es denn? Also wie bedrückend, wie präsent waren die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben? Und wie düster war es auch tatsächlich dann optisch, was du gespielt hast?
Also wie gesagt, teilweise die Themen waren präsent. Ich kann jetzt nicht zu sehr dann in die Tiefe gehen. einfach Spoiler. Weil, wie gesagt, ich war ja einmal Spoiler und es war ja noch der Anfang. Plus, ich muss zugeben, ich wollte halt unbedingt möglichst viel sehen. Deshalb habe ich was gemacht, wo mir ein bisschen das Herz bricht. Und ich habe dann auch angefangen, quasi Gespräche durchzuskippen. Ich weiß, aber wenn du nicht so viel Zeit hast und wirklich alles sehen möchtest, außerdem, ich will es ja dann auch, wenn es rauskommt am 31.10., ne, will ich mich auch einfach hinsetzen und alles in mich aufsaugen.
Ja, okay.
Und das ist halt, das war eine sehr schwere Entscheidung. Das heißt, die Themen teilweise, kann ich jetzt nicht sagen, inwiefern das Thema Sklaverei vorkommt, aber ganz ehrlich, es würde mich wundern, wenn wir in Tevinter sind und man selbst einen Shadow Dragon spielen kann.
Ja,
quasi.
Das wäre ja dann... Ja.
Da wäre schon ein bisschen seltsam.
Also da würden wir dann schon sagen, BioWare, ne, lässt uns jemanden spielen, der die Sklaverei in Tevinter bekämpft und dann gibt's aber keine Sklaverei in Tevinter, weil
war man zu gut war.
Ich habe sie richtig gut bekämpft.
Ja,
das ist mein Ursprung. Du hast die Sklaverei in Tevinter abgeschafft. Ja.
Ja,
du hast alle Drachen besiegt.
Das ist jetzt nicht mehr.
Das Spiel gibt dir am Anfang gut. Einfach die Option, das Spiel schon durchgespielt zu haben. Und dann stehst du nur noch da und lässt dich feiern. Egal, genau, okay, ist klar, weil 7 Stunden sind natürlich nicht 100 Stunden Spielzeit.
Genau, aber also es gab durchaus, also diese, man hat vielleicht jetzt nicht die ganze Zeit Blutsplatter im Gesicht, wie es halt am Anfang war, wenn man mal, keine Ahnung, da ist eine kleine Ratte, ich sag jetzt und urplötzlich ist halt einfach, wo man denkt, okay, Carrie, schön, dass du auch hier bist. Aber es gab durchaus sehr dunkle Themen. Also ne, allein, dass die dunkle Brut wieder vorkommt, die wirklich auch nochmal ein Overhaul bekommen hat an manchen Punkten. Also sie wurde auch nochmal überarbeitet und sieht jetzt auch, also macht ihrem Namen schon alle Ehre. Oder es gab auch eins, das ist jetzt auch kein wirklicher Spoiler, es gab halt ein Dorf, in das wir mussten. Und das war halt komplett überrannt von der dunklen Brut. Das heißt, man hat überall einfach solche ekligen Fleischwucherungen gehabt und so... Ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann. Manche Leute erinnern sich ja noch an die Brutmutter. Und es sah ein bisschen so aus, als hätte sie sich da einfach so ein bisschen ausgebreitet. Alles war halt sehr, sehr grau, sehr düster, ne? Also Leichen lagen überall rum. Und also es war, ich weiß jetzt nicht, ob es wie vergangene Teile teilweise wirklich ab. Ich glaube, Origins war ab 18 und die anderen beiden ab 16, wenn ich das jetzt. Nee, ich glaube, Teil 2 war auch noch ab 18 und und Inquisition war ab 16, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß jetzt nicht, wie die Freigabe von Veilguard wird, aber also wird kein ab 12 Titel. Das kann ich jetzt schon mal, also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Also es war teilweise schon noch blutig oder es gab auch Entscheidungen, wo man sagen kann, okay, überlassen wir die Person jetzt ihrem Schicksal oder retten wir sie? Also dieses Gespräch rund um dieses, es ist zu bunt oder sowas, kann ich so halb nachvollziehen, weil es ist jetzt auch nicht so, als wäre Inquisition das dunkelste Spiel aller Zeiten gewesen. Ja, deswegen, ne?
Genau.
Nein, das war ja auch schon sehr bunt. Und ja, okay, die Menüs sind lila. Also weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn man lila nicht mag, dann ist das sicherlich schade. Vielleicht gibt's da Einstellungen, dass man es ein bisschen weniger lila machen kann. Aber ich kann jetzt nicht sagen, boah, das ist das bunteste Spiel aller Zeiten. Aber an manchen Punkten kommt es einem, glaube ich, farbenfroher vor, einfach weil man in so vielen unterschiedlichen Gebieten ist, die halt jetzt auch einfach mehr Variationen liefern. Mhm. Wie halt zum Beispiel die Städte, die halt einfach sehr, sehr... Also es gab... ich glaube, wir waren in Minrathus und es war bei Nacht... Und es war halt einfach sehr, sehr viele Lichter und Lampen waren halt an. Ne? Mhm. Und es ist halt eine sehr, ich weiß nicht, ob es orientalisch angehaucht ist, diese Stadt. Aber es gab halt ne so viele Händler und es gab einfach da sehr, sehr viele farbenfrohe Dinge zu sehen. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, krass, das ist das Bunteste, was ich jemals gesehen habe. Mhm. Ne? Oder auch später, es gab eine Mission in einem Unterwassergefängnis. Und ja, da war halt alles eher so blau, grün angehaucht etc.
Unterwassergefängnis war eine der Sachen, die du mir geschrieben hast, wo ich die Augen gespitzt habe sozusagen und gesagt, bitte was? Weil das ist, also gut, ich meine, Dorf, das von der dunklen Brut übernommen wurde, okay, das nehme ich mal als gegeben an in einem Spiel wie Dragon Age, aber ein Unterwassergefängnis? Also das klingt zumindest, das klingt halt kreativ, als hätten sie sich halt Gedanken gemacht, da auch besondere Schauplätze mit einzubauen.
Ja, definitiv. Also es war schon cool, da reinzukommen. Und dann guckt man nach oben und dann schwimmt da halt so ein Wal vorbei. Ne? Und
cool. So, okay. So wie bei so Bioshock-mäßig.
Ja, ein bisschen. Ne? Also es war, das Gefängnis, muss man sagen, war halt, ne, es war ein magisches Gefängnis. Das heißt, es war auch verfallen, da waren Ruinen. Ne, und auch da nicht auf die Storygründe einzugehen. Aber es war halt einfach sehr spannend, da durchzugehen. Es war halt mal was anderes, also was man sonst vielleicht an Punkten geboten ist. Weil ja, wir waren halt auch schon Gefängnisse in der Dragon Age. Ne? Das ist jetzt auch nicht das Allerneueste. aber da halt reinzugehen und sich da umzugucken, war schon spannend. Und ja, es gab auch wieder verschiedene Wälder, in denen wir halt waren. Aber auch die waren halt einfach mal, haben sich auch ein bisschen unterschieden und alles. Also es war, allein in der Zeit, in der ich das jetzt gespielt habe, gab es schon echt einige unterschiedliche Szenarien. Und das war schon cool, das mal so zu sehen.
Ey, definitiv. Weil das ist ja auch immer, ich sage immer, ein Merkmal für ein gutes Spiel ist, wenn es dich überraschen kann. Mhm, und absolut. Das haben wir tatsächlich, das war eines der Dinge, die wir und viele auch sehr gelobt haben halt an einem Baldur's Gate 3, weil du ja auch, ne, ständig stolperst du über irgendwas, mit dem du nicht gerechnet hättest. Oft passiert irgendwas in Bezug auf etwas anderes, was du 15 Stunden, 20 Stunden vorher entschieden hast und plötzlich steht jemand neben dir und sagt, hey, weißt du noch, wie du mir vor 30 Stunden dieses Ei gegeben hast? Und ich so, Ei, dir ein Ei, ja klar, was ist damit? Ne? Also, wo sie wirklich sehr, sehr viel Liebe so reingesteckt haben. Und ich finde auch, wenn du halt in so unterschiedliche, jetzt in Dragon Age, in unterschiedliche Schauplätze kommst, wenn du das Gefühl hast, okay, hier steckt Liebe drin, ne? Hier steckt Kreativität drin, hier haben sie sich nicht einfach gedacht, okay, in wie vielen Farben können wir einen Wald darstellen?
Sondern eine Frage, die garantiert auch gestellt wurde, weil verschiedene Farben kann ich bestätigen.
Okay, auch gut. In wie vielen Farben können wir einen Wald darstellen?
Also mindestens 3.
Okay. Das ist auch für mich ein guter Wert. Na, 3 Waldfarben. Dragon Age, die 3 Waldfarben. Das wäre auch ein guter Titel gewesen. Nee, aber du weißt, was ich meine, ne? Dass sie sich halt wirklich Gedanken machen, was sind Dinge, die dir auch in Erinnerung bleiben. Du bist auch in einer belagerten Burg, hatte ich gesehen.
Mhm. Das war Weißhaupt.
Ah, das Hauptquartier der dunklen, das Hauptquartier der dunklen Brut, nein, der grauen Wächter.
Ne, die haben's angegriffen, also,
ja,
weiß man nicht so genau. Aber ja, genau, da kommt man halt auch quasi wieder hin. Man kann ja, wie gesagt, auch Teil der grauen Wächter sein. Mhm. Kann man sich ja am Anfang aussuchen. Und ich glaube, das war sogar bei dem Safe-Game, das ich zum Schluss hatte, weil es kommentiert wurde. Mir wurden Befehle gegeben. War ich erst ein bisschen verwirrt. aber dann habe ich verstanden, ah ja, ich bin grauer Wächter. Deshalb willst du mir gerade sagen,
was ich arbeite ja für die. Ich arbeite ja für dich.
Das ist ja mein Chef. Ach Mensch.
So geht's mir in jedem Meeting mit unserem Chef, mit David, wo ich mir denke, warum sagt er mir, was ich machen soll? Ach, na klar, ich habe die Fraktion Webedia gewählt am Anfang.
Eigentlich die Fraktion Video, wenn man so möchte.
Ja, richtig, meine Fraktion ist Video, genau. Hätte auch, ich habe schon viele Fraktionen durchgemacht, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. wie ist denn so generell die Struktur des Spiels? Hast du vorhin schon gesagt, es ist am Anfang sehr linear. Also wo man sehr geführt wird, wie, also ich meine, du hast es jetzt natürlich nicht am Stück gespielt, sondern verschiedene Ausschnitte daraus, aber hast du das Gefühl, es wird dann offener und freier und auch größer, die Areale und die, was du halt erkunden kannst dann auch so richtig?
Ich denke schon, also zumindest, wie gesagt, ne, wenn du im Unterwassergefängnis bist, dann ist es halt nicht so, dass du sagst, Mensch, da kann ich ja jetzt stundenlang erkunden oder irgendwas. Es ist halt immer noch ein relativ geschlossener Raum irgendwo. Aber es gibt ja auch, wie auch bei Inquisition, wieder so einen Hub, den man hat. Ne? Also da ist es der Leuchtturm. Und in Inquisition war es ja Skyhold oder vorher. Was war es denn vorher? Vor Skyhold. Mein Gott.
Das ist wieder wie so eine.
Ja. Haven.
So. Haven. Ja, klar, Haven. Natürlich. Jetzt fällt es mir auch wieder. Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist alles so lang her.
Ja. Ich muss unbedingt Inquisition nochmal spielen, bevor The Veilguard rauskommt. aber ja, also man hat quasi wieder so einen Hub und aus dem kann man dann kann man sich dann quasi auf den Weg machen. Was ich übrigens auch immens witzig finde, Leute, die Origins gespielt haben oder sich, ne, auch Teil der Community sind, werden es verstehen. Es gab ja immer die Hater des Fates, also quasi so dieser, ich weiß gar nicht, wie der deutsche
Begriff ist. Das Nichts, glaube ich, heißt das, oder?
Das Nichts, ja. Weil es immer wieder Missionen da drin gab und die waren nie so richtig geil. Es gibt
ja, das
sogar
war
Mods,
nichts.
Die das... Genau, es gibt sogar Mods, die das rauspatchen und sowas. Ach, und es ist, als hätte... Okay. Ja. Und es gibt, als hätte BioWare so gesagt, ne, ihr mögt das Nichts nicht. Da wohnt ihr jetzt. Und ich habe es auch den, ich habe es den Entwicklern auch gesagt und sie haben gelacht und gesagt, sie haben es aber abgestritten, dass das ihr Gedankengang war. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber es fand ich ein bisschen witzig.
Dann ist der Leuchtturm, das wollte ich eh noch fragen, ob das wirklich ein Leuchtturm ist am Meer oder so, aber der ist im Nichts, also in dieser,
genau, der ist quasi
in diesem Jenseits,
Nichts,
ja. Da, dieser Geisterwelt.
Genau, da ist man so ein bisschen, ich will nicht sagen gestrandet, dann würde man nicht wegkommen, ne? Aber das sind so halt verschiedene Inseln, wo halt verschiedene Gebäude draufstehen, wo dann auch deine Begleiter zu finden sind. Du kannst dich da halt bewegen, und da finden halt auch viele story-relevante Sachen dann einfach statt. Und du kannst dann auch so kleine Missionen da auch noch finden, die mit den Charakteren zu tun haben. Und du kannst von dort aus, da gibt's halt diese Spiegel, Luvian, wie sie heißen, ne, die quasi so Portale zu anderen, so in andere Bereiche sind. Und da kommst du dann quasi zu den Crossroads, wo ganz viele Spiegel sind und kannst von da aus dann halt in verschiedene Bereiche.
Ah ja.
Es gibt noch andere Möglichkeiten, in diese Bereiche zu kommen, aber halt über diese Illuvien kannst du halt auch, ne, es gibt so Schnellreise und so. Mhm. Und das fand ich halt sehr, sehr interessant. Das war auch dann die Map, die ich vorhin beschrieben habe, dass man auch über die Map natürlich dann auch irgendwo hingehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt dahin, ich möchte jetzt dahin. Und man soll auch offenbar, ich weiß nicht, ob zu allen, aber zu den meisten einfach auch wieder zurückkehren können. Mhm. Und genau, also das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie so die Basis funktioniert. Und ja, so die Bereiche, die ich halt gesehen habe, die waren halt schon, ja, man konnte dann halt mal im Wald rechts, links laufen, logischerweise. Aber es ist jetzt nicht so, dass wie Inquisition-SpielerInnen kennen garantiert noch die Hinterlande, in denen man sich ja so schön verlaufen konnte. Mhm. Also sowas habe ich nicht gesehen. Ich würde natürlich nicht ausschließen, dass es so größere, noch offenere Bereiche vielleicht später dann nochmal im Spiel gibt. Wie gesagt, ich war ja nur in Akt 1 unterwegs.
Ja.
Aber da, wo ich quasi unterwegs war, ja, man konnte sich relativ frei bewegen, aber ich hatte nie das Gefühl, okay, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Es gab eine Stadt auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht mehr, welche es war, in der ich unterwegs war. Ich glaube, es war auch Minrathus. Da konnte man sehr viel über so, heißt es Seilrutsche, wenn man halt so eine Seilbahn, wo man sich so ranhängt und durch die Gegend
so eine Zipline.
Zipline
ist, glaube ich.
Seilrutsche.
Ich weiß ja. nicht. Seilrutsche.
Eine Seilbahn heißt das auf Deutsch ist nicht so. Für alle Österreich-Fans.
Also vielleicht heißt es so. Eine Seilbahn ist eine Seilbahn. Aber ich weiß gar nicht, ich denke, ich glaube, Seilrutsche ist für mich ein valider deutscher, eine deutsche Übersetzung für Zipline.
Ja, ich denke auch. Genau,
oder heißt Zipline Reißverschluss, das kann auch sein.
Wir werden es erfahren im Oktober.
Wir werden es in den Kommentaren erfahren, die
oder
hier drunter stehen.
Bitte verratet uns.
Bitte sagt uns, heißt. Ja, genau, wir könnten es googeln, aber ich finde es viel spannender, wenn ihr uns sagt, wie eine Zipline.
Definitiv.
Offiziell. Egal. Genau, okay. Da kannst
genau,
du dich durch die Stadt bewegen quasi.
Genau, und ne, auch relativ frei und sowas. Das heißt, auch da hast du halt wieder so semi-linealere Wege, die du halt dann gehen kannst. Ne? Mhm. Aber du kannst halt trotzdem sagen, nee, ich gehe jetzt erst so dahin oder erst dorthin. Aber ich glaube halt so diese, es gibt halt wirklich diese Hub-Bereiche und die sind dann halt so, sind freier, ja, aber die sind halt nicht so groß. Ne? Und auch die wechseln zwischen, also das Dorf, das von der dunklen Brut überrannt war, ja, das war relativ linear, weil alles halt zugebuchert war. Ne? Und da gab es jetzt auch nicht so viel zu entdecken. Dann konnte man in ein Haus rein und hat gesagt, ah ja, hier ist wohl auch jemand gestorben. Dann ist man halt wieder rausgegangen. Ja, aber ja, ich fand es eine interessante Mischung. Also ich musste an manchen Punkten auch so minimal, zum Beispiel halt, ich glaube, es war Uncharted Lost Legacy oder Tomb Raider. Die ganze Reboot-Reihe war ja auch teilweise so aufgebaut, ne, dass du halt einfach wirklich Hub-Areale hattest.
Ja.
Oder halt, wie gesagt, Inquisition, nur einfach mit kleineren Bereichen. Aber ja, Stellen waren schon, wo man sagen kann, das ist schon eigentlich fast linear.
Ja, und ich glaube, diese Struktur, diesen Hub, von dem man aus in andere Welten reist, nicht, ne, war einerseits in Inquisition genauso, aber es gab ja auch schon die Gerüchte, dass sie das auch als Grundlage genommen hatten für ihre Live-Service-Idee, dass man sich im Hub sozusagen mit anderen menschlichen Mitstreitern versammelt und dann durch diese Spiegel sozusagen in die Missionen reist, in die Quests reist, um sich dann dort gemeinsam auszutoben. Das haben sie dann rausgenommen und gesagt, nee, komm, lass doch lieber Singleplayer machen, weil das können wir am allerbesten. Muss ich gestehen, ich hätte es sogar vielleicht interessant gefunden, das zumindest optional im Koop spielen zu können.
Ja.
Aber, ja.
Ja, das ist, ich bin ja sowieso zwiegespalten. Also einmal, ich habe ja auch Multiplayer-Modi von BioWare gespielt. Ich habe ja viel den von Mass Effect 3 gespielt und ich war wirklich ein bisschen, hat mein Herz ein bisschen gebrochen, als es hieß, dass halt die Legendary Edition keinen Multiplayer dabei hat, weil es war auch ein bisschen so mein Einstieg. Und ich hatte halt auch Star Wars The Old Republic ein bisschen gespielt. Und ich bin aber nie wirklich in den Multiplayer von Dragon Age Inquisition reingekommen. Also da hatte ich irgendwie, da hatte ich keine Zeit leider dafür. Ich habe, glaube ich, nur ein, zwei Runden gespielt und man braucht ja auch im besten Fall immer Leute. Aber, und das ist immer, das werde ich auch nie leid, das zu sagen, ich hatte das ganz große Glück, damals Shadow Realms auf der Gamescom zu spielen.
Oh ja.
Das war ein Koop-Spiel angekündigt von BioWare. Das heißt, auch schon lange vor Anthem haben sie sich daran versucht. Und es wurde eingestellt. Das hat mir so leid getan, weil das genau, da musste ich gerade dran denken, als du das gesagt hast, ne, weil das genau sowas war. Du hattest halt, es war ein Urban Fantasy Setting, also nicht so ein klassisches High Fantasy Setting, sondern Urban Fantasy. Auch, ich glaube, 4-Spieler-Koop war es. Und auch so, ja, das. Ach, das war so cool und da hätte ich mich schon gefreut, sowas wieder zu haben. Ja, oder halt vielleicht auch so ein. Wie gesagt, ich fand die Multiplayer-Modi nie schlecht von BioWare, aber ich kann natürlich verstehen, wenn sie sagen, okay, lieber Fokus auf den Singleplayer und auf das, wo wir sagen, das ist halt wirklich so unser Herz, unsere Seele. Das kann halt auch nie schaden.
Ja, also ich habe Shadow Realms damals auch gesehen und das wäre ja tatsächlich so irgendwie so ein Harry Potter-ähnliches Setting, ne, dass du zaubern kannst, bist in der echten Welt, aber die wird von dunklen Mächten heimgesucht und so. Das wäre interessant geworden, ja. Aber ja, ich denke auch, mach lieber ne, fokussiert einen geilen Singleplayer, als am Ende irgendwie so ein halbgares Ding zu haben, zumal gerade bei einem storybasierten Spiel, also wenn man jetzt wirklich die Kampagne selber im Multiplayer spielen könnte, ist ja dann auch immer schwierig, wie genau stimmt man Entscheidungen ab. Ich mag das auch in den Larian-Spielen nicht gerne, weil ich da viel zu viel mit den Leuten reden muss, mit denen ich spiele, weil die ja dann zum Teil Dialoge sehen, die ich nicht sehe, oder dann man irgendwie gemeinsam rumdiskutiert, wie man entscheidet. Und ja, ich mag keine Menschen einfach dann. Das ist mir zu viel.
Fair enough. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist im Jahr 2024 kann das jeder nachvollziehen, glaube
ich. So, okay. Also so, das wäre dann auch die Struktur gewesen für ein Multiplayer-Spiel. Jetzt ist es die Struktur wieder eines Singleplayer-Rollenspiels. Finde ich nicht schlimm, finde es im Gegenteil. Gerade das gibt ihnen ja die Möglichkeit, sehr abwechslungsreiche Schauplätze zu machen, ohne, also die sie vielleicht in der durchgehenden Open World gar nicht umsetzen könnten. Weil wenn du jetzt halt durch, weiß ich nicht, Himmelsrand läufst, ich meine, ja, da gibt's auch natürlich unterschiedliche Gebiete, aber nicht, also zwischendurch halt auch sehr viel Berge, ne, die halt dann alle jetzt auch nicht so viel anders sind.
Also das muss ich sagen, das ist ja auch was ich an Skyrim halt sehr gerne mag. Das ist für mich so ein Spiel, in das ich immer wieder reingegangen bin in der Vergangenheit, einfach nur um durch die Gegend zu wandern, ne, nicht um Story zu machen. Ich habe bis heute nicht das Ende von Skyrim gesehen, obwohl ich hunderte von Stunden in dem Spiel habe. Na, aber einfach da ist eine Höhle und bam, hast du halt mal irgendwas anderes entdeckt. Ja. Und das mag ich halt sehr gerne oder halt auch wie bei, ne, was Ähnliches hat man ja auch ein bisschen bei Baldur's Gate gehabt, einfach dass du immer wieder diese krassen Überraschungen hast, dass du einfach gedacht hast, ja, okay, ich weiß noch, als ich das erste Mal wirklich im dritten Akt nach Baldur's Gate kam, in die Stadt und einfach nur dachte, okay, meinem Team geht's gerade richtig scheiße. Ich habe nichts mehr, ne, zum Heilen, aber ich gehe jetzt einfach nur, ich will nur die Map ein bisschen aufdecken. Ja, konntest du vergessen. Ich habe einfach jedes Mal, ne, ich habe das, glaube ich, zu Ende gedacht und dann ist irgendwas neben mir explodiert.
Ja.
Ne, und keine Ahnung, es ging einfach immer so weiter. Also der Grad der Überraschungen von Baldur's Gate, auch gerade was so kleine Entscheidungen sind versus große Entscheidungen und so. Ich glaube, dass wir das in dem Ausmaß nicht sehen werden bei Velgard, was ich schade finde. Aber du hast halt vollkommen recht, ne? Man muss sich da halt mit niemandem abstimmen. Ne? Du musst halt auch keine Ahnung, Streitereien, wen willst du jetzt romancen? Oder wie soll das Schicksal von Person X oder Y sein? Also das ist halt auch schon... Das ist schon angenehm und ich glaube, das würde auch für die Struktur, wie das Spiel halt aufgebaut ist, auch gar nicht so gut funktionieren, da noch jemanden dabei zu haben.
Ja. Hat es dich denn in diesen Arealen, soweit du sie sehen konntest, hat es dich denn, Contest, wie geht Deutsch? Mein Gott, hat es dich denn in den Arealen, soweit du sie sehen konntest, mit etwas überraschen können? Und sei es irgendwie mit den Quests, weil BioWare verspricht uns ja, es wird alles handgebaut, diesmal im Spiel. Diesmal müsst ihr nicht irgendwelche Goldmünzen, keine Ahnung, was es alles gab, Sterne beobachten oder irgendwelche Sachen halt sammeln, sondern wir bauen alle Quests von Hand. Also hast du da irgendwas sehr Cooles erlebt, wo du sagst, oh, okay, das ist spannend? Und generell auch, wie waren die Quests?
Also ich habe halt wirklich nur die Hauptquests gemacht, das muss ich halt leider sagen. Also es gab eine Quest, da ist sogar, als ich gesagt habe, hey, ich bin mit diesem Teil fertig, kann ich den nächsten anfangen? Also ich gesagt, ja, nimm mal den und den Safe. Bin ich reingegangen und er hat gemeint, der Entwickler, der quasi das gesagt hat, gemeint, hey, übrigens hier in dieser Umgebung gibt's eine Erinnerung von Solas. Das heißt, das sind so 10 Minuten, die kannst du leicht verpassen. Die ist dann auch, ich glaube, die wäre auch weg gewesen, wenn ich rausgegangen wäre. Hab gemeint, na, schau dir die unbedingt an, die ist super cool. Und ich so, ja, okay. Ich habe die nicht gefunden. Ich habe die einfach nicht gefunden. Und Kevin, der neben mir saß, hat es halt gehört. Und der hat so viel Zeit darauf verbracht, diese Erinnerung zu finden. Es hat sich ja auch gelohnt. Ich weiß nicht, ob ich das spoilern darf, aber man sieht Solas mit Haaren.
Ja, ja, ich glaube, das ist noch okay.
Ja, also das ist Haare. Schon Haare. Mhm. Davon gibt es übrigens sehr viele. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Aber ne, ich habe das aber nicht gefunden. Ich bin dann einfach ins quasi wieder in die Main Quest gegangen. Das heißt, dazu kann ich leider gar nichts sagen. Aber was sie halt auch gemeint haben, ist, dass jede Quest, die man quasi annimmt, oder halt jede Nebenquest, hat entweder was mit unseren Begleitern zu tun. Also auch nicht nur so dieses, ich will jetzt eine Beziehung mit der Person anfangen, sondern nee, auch einfach mal, man hängt mit denen ab oder man unternimmt was mit denen. Oder mit den Fraktionen, die man quasi, die halt im Spiel sind. Oder haben halt was einfach mit der, ne, mit der großen Story zu tun. Aber da habe ich leider gar nichts. Also es kann durchaus sein, dass ich welche eingesammelt habe, ohne es zu merken. Aber dazu kann ich leider echt gar nichts sagen. Genau, also da bin ich selbst noch sehr, sehr gespannt.
Okay, also das ist, finde ich, nämlich ein sehr spannender Punkt, gerade wenn sie, ich meine, es ist halt nun mal keine so dynamische, freie Welt, wie sie in Elder Scrolls hat oder halt in Skyrim. Es ist keine vielleicht so tief, detailliert, überraschende Welt, wie sie in Baldur's Gate 3 hat, aber trotzdem, mit den Nebenquests müssen sie punkten, finde ich. Ja, also nicht nur mit der Hauptquest, definitiv. Mit der Hauptquest müssen sie punkten, ne? Also wenn die schleppt, dann wird's schwierig, gerade für ein BioWare-Spiel. Klar, ich weiß, Bethesda Hauptquests, brauchen wir nicht drüber reden, die sind meistens, also nicht so geil, ne, aber dann sollte wenigstens die Welt drumherum halt das ausgleichen. Bei BioWare ist es halt umgekehrt, ne. Die brauchen eine starke Hauptstory, aber sie brauchen auch, finde ich, coole Nebenquests.
Definitiv, aber ich glaube halt gerade, also mit charakterbezogenen Quests bei BioWare bin ich, sagen wir mal, ein bisschen zwiegespalten, gerade was so das Mass Effect-Team angeht, muss ich sagen. Weil, ne, da war halt, ja, auch da wieder unbeliebte Meinung, ne, aber bei Mass Effect 2 zum Beispiel fand ich halt einige von den, also von den Charakter-Quests fand ich halt einfach saulangweilig. Also die fand ich halt einfach nicht gut.
Also Mass Effect 2 sagen, beleidigt. Das beste Mass Effect.
Nein, aber darüber haben wir ja schon mal gestritten, dass es nicht das Beste ist.
Also,
vielleicht, dafür gibt's doch einen Podcast.
Das ist aber jetzt hier.
Ich weiß, die steile These packe ich immer wieder aus.
Ja, ja.
Aber jemand, der das Tally angetan hat, was du getan hast, hat überhaupt nichts zu sagen. Nachdem wir das nochmal geklärt haben. Also ist es halt so, ich hoffe halt, dass sie da halt coole Quests haben mit den Charakteren. Ich glaube, dadurch, dass es halt nicht so eine große Anzahl ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, waren das sieben Begleiter, die man hat? 6? Also so um den Dreh, ich weiß es jetzt gerade leider nicht mehr aus dem Kopf. Das ist halt eine überschaubare oder halt eine gute Anzahl. Das heißt, ich habe da halt mehr Vertrauen, dass da wirklich ein Fokus auf die einzelnen Charaktere gelegt wird und man da halt einfach, ja, dass sie da halt wirklich sich dann drauf konzentrieren konnten, da eine coole Quest zu machen. Sie haben schon gesagt, dass natürlich nicht jede Quest wird irgendwie das bombastische Story-Highlight oder so. Aber gut, davon kann man jetzt auch nicht ausgehen. Na, aber keine Ahnung, solange sie charmant sind, solange sie witzig sind und solange ich nicht wieder sage, hey, na, ich hab dir dieses Ei vom anderen Ende der Stadt gebracht. Dankeschön.
Ja, genau. Na,
solange es nicht wieder so Fetch-Quests oder wie du schon vorhin gesagt hast, Sternbilder angucken oder Charts sammeln oder weiß der Kuckuck noch ist, bin ich schon mal, sagen wir mal, glücklicher. Und ich glaube halt auch, dass das Spiel jede Menge bieten wird. Also wenn man sich, ne, wie gesagt, sie haben halt jetzt einfach bestätigt, dass es so ein Basisdurchgang 40 Stunden und 100, wenn man halt, ich weiß nicht, ob es wirklich Completionist ist, dass man da auch alle Achievements hat, aber da scheint ja schon einiges drin zu sein.
Ja, ich finde halt gerade, sie könnten, weil sie auch dieses düstere Setting haben, sie können halt super auch mit Erwartungen brechen an so Fantasy-Klischees, wie ein Witcher ja auch. Ne? In einem Witcher gehst du hinaus, um die Prinzessin vor einem Monster zu retten und findest dann raus, oh mein Gott, die Prinzessin ist das eigentliche Monster und das Monster muss gerettet werden. So ungefähr. Und das kann ein Dragon Age ja auch und das haben sie in der Vergangenheit ja auch schon getan. Und diese ganzen Potenziale, ich erwarte jetzt auch nicht von jeder Quest, jeder Aufgabe im Spiel irgendwie literarischen Tiefgang, aber zumindest so einen kleinen Twist, so einen kleinen Bruch irgendwie mit meiner Erwartung, Nein, nur kein Druck BioWare nach der ganzen Entwicklungsgeschichte und dem, was alles so in der Vergangenheit passiert ist. Aber es wäre schon schön.
Definitiv. Also ich bin auch sehr gespannt, weil ich habe ja auch schon einige Entscheidungen getroffen, wo ich wusste, okay, das wird halt eine Konsequenz haben, egal ob die größer ist oder halt kleiner. Ich weiß halt auch nicht, ob sie das wieder sowas ist nach dem Motto, okay, du brauchst halt Verbündete für was auch immer am Ende passiert. Ne? Mhm. Du musst entsprechend so auch Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, teilweise waren schon sehr, sehr deutlich. Also es war jetzt nicht so wie in einem Baldur's Gate, wo du eine Kleinigkeit gemacht hast, ne, und urplötzlich hast du die komplette Eskalation ausgelöst. Ne? Also
du hast vor 60 Stunden meine Mutter beleidigt.
Ja.
Und also, jetzt wirst du sehen, was du davon hast. Weltuntergang. Ja, ja, genau.
So ungefähr. Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass es in diese Richtung geht. Oder wie halt bei, ich weiß noch, bei Dragon Age Origins, sind Entscheidungen, die ich im Character Creator getroffen habe, haben mir das Ende versaut. Na, und allein solche Sachen ist halt, ja.
Was war das?
Ich habe mein erster Durchgang war eine Elfenmagierin.
Okay.
Und ich habe Alistair geromanced.
Okay.
Der ist König geworden. Und ja.
Mm.
Und wir hatten, es gab übrigens auch kein Kind.
Hm.
Ich hatte kein so schönes Ende.
Naja. Gibt's auch. Ja.
Ja, ne, also da bin ich halt auch sehr gespannt, weil ne, es gab so Entscheidungen, okay, entscheidest du dich, die Person zu retten oder nicht, ne? Entscheidest du dich, keine Ahnung, XY K.O. zu schlagen oder auf ihn zu hören. Mhm. Ne? Und aber auch andere Entscheidungen, größere tatsächlich, die ich jetzt natürlich nicht spoilern werde, aber die so ein bisschen mich an dieses Templar versus Magier erinnert haben.
Okay.
Also was dieses, was man auch in Inquisition hat, weil für alle, die es nicht gespielt haben, bei Dragon Age Inquisition hat man sich an einem Punkt entscheiden müssen, wen suche ich mir als Verbündete? Gehe ich zu den Magiern oder gehe ich zu den Templern? Und das hat die Gegner im Spiel definiert, eine Gegnerfraktion.
Ja.
Weil wenn man sich für die Magier entschieden hat, dann hat man plötzlich gegen Templer kämpfen müssen und andersrum.
Ja.
Und da gibt's was, ich weiß nicht, ob es so tief ist, aber auf jeden Fall ähnlich und was auch die Beziehungen, die du zu bestimmten Begleitern hast, beeinflussen kann. Und das finde ich halt super spannend. Und da bin ich halt echt richtig gespannt, wie viele es davon geben wird und wie sehr die in die Tiefe gehen und vielleicht auch einfach dir irgendwas verbauen im Spiel.
Ja, ich will doch, also ja, nicht vor jeder Entscheidung, aber ich will doch auch diese, und das macht ja BioWare, oder haben sie in der Vergangenheit immer super gemacht, ich will doch gerade diese Entscheidungen sehen, wo ich vom Monitor sitze oder vom Fernseher und mir denke, oh mein Gott, was mache ich jetzt?
Ja.
Ich halte Rex auf Wörmeyer die Pistole ins Gesicht und weiß nicht, ob ich abdrücken soll oder nicht. Das sind die das ist für mich die BioWare-Magie. Dieses, ich keine Ahnung, was jetzt der richtige Weg ist. Ich sag nicht, dass andere Spiele das nicht auch haben. Ich spiele gerade Warhammer 40k Rogue Trader. Darüber wird an anderer Stelle noch gesprochen werden müssen. Aber da hatte ich auch schon so ein paar Situationen, wo ich mir dachte so, was machst du jetzt? Ne? Aber ja. das sind doch die Sachen, die dir dann auch im Gedächtnis bleiben.
Absolut,
ne? Wer hat aus dem Brunnen getrunken? Wir werden es alle nie vergessen. Ich habe keine Ahnung, wer aus dem Brunnen getrunken hat.
Also,
aber ja.
Das muss ich sagen, das hat für dich Mass Effect aber auch immer einfach besser gemacht. Vielleicht aber auch einfach, weil das die Shepard-Trilogie letztendlich
ja, weil es kompakter war.
Genau, einmal kompakter und halt man hatte einen einzigen Hauptcharakter. Aber halt so dieses, die Anzahl der Male, die mir Mass Effect wirklich mit jedem Teil einfach das Herz aus der Brust gerissen hat mit solchen Entscheidungen, wo ich wirklich einfach da stand und dachte, nee. Ich meine, gut, in Inquisition gab's ja auch, als man sich entscheiden musste. Ich hoffe, ich spoilere es niemanden. Ich hoffe, alle, die Inquisition nicht gespielt hatten, sind voll
weggegangen. Also sonst stoppt jetzt und spielst jetzt
genau.
Wirklich. Ja, also jetzt, ne,
ja.
Wir machen jetzt keine Scherze mehr an dem Punkt. Es ist wirklich ernst. Jetzt spielst
ja.
Jetzt. So, hi, schön, dass ihr zurück seid, nachdem ihr es gespielt habt. Weiter geht's.
Ja, wo man sich entscheiden musste quasi an einem Punkt, ob man möglicherweise Alistair oder quasi den meine Romance-Option aus Teil 1 oder den eigenen Hawk, den man in Teil 2 gespielt hat und sagt, okay, welchen von beiden willst du eigentlich opfern?
Stimmt, na? Oh mein Gott, na? Stimmt, das wusste ich nicht mehr.
Und ich saß da und dachte mir einfach nur, wollt ihr mich verarschen? Ich muss mich jetzt entscheiden zwischen der ersten Liebe meines Spielelebens hier im Dragon Age-Universum und meiner Hawk, die ich liebe, die ich selbst geformt habe und deren Partner dann alleine ist. Der von allen gehasst wird, weil ich dumm war und Anders geromanced habe.
Ah.
Aber, ne? Naja.
Ja,
aber
halt ich habe da sofort, ich weiß es noch, ich habe sofort Hawk gesagt, weil ich mir dachte, so viel bedeutet mir mein Dragon Age 2 Charakter nicht. Weg damit.
Ja, also ich meine, es gab ja auch noch Stroud, oder wie andere gesagt haben, der Schnurrbart.
Ja. Dem stehe ich auch sehr nahe, einfach rein jetzt rein gesichtsbehaarungsmäßig gedacht.
Also ich glaube, niemand wurde so oft geopfert wie Stroud, vor allem nachdem Leute wussten, ah, okay, da könnte möglicherweise Alistair auch drin sein. Na, dann nehme ich mal einen anderen Spielstand oder bearbeite noch mal mein Dragon Age. Ja. Also, aber das war halt auch sowas super Gemeines letztendlich. Und,
ja, ne? Aber Stroud ist so ein Redshirt.
Ja.
Das finde ich ist so ein Redshirt, weil das ist immer so die leichte Ausflucht, irgendwie noch einen dritten Charakter einzuführen. Opferst du diese Figur, die dir viel bedeutet? Diese Figur, die dir viel bedeutet? Oder hier den Typen, den du vor 5 Minuten kennengelernt hast und mit dem du irgendwie schon eine Jugendfreundschaft hast, sagt dir das Spiel, aber eigentlich ist er nicht so wichtig. Wie entscheidest du dich?
Ja, also es klingt ein bisschen weird, aber ich hoffe schon, dass mir Velgard wieder das Herz bricht. Also weil das
exakt.
Ist so,
exakt.
Das finde ich hat halt BioWare eigentlich fast besser gemacht als, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, jedes andere Rollenspiel, aber die meisten anderen auch Rollenspielentwickler, einfach so dieses so richtig, richtig, keine Ahnung, das Herz aus der Brust reißen. Das ist für mich schon, das ist für mich auch so ein bisschen die BioWare-Magie, auch wenn es ein bisschen morbide klingt.
Ja, reiß mir das Herz raus, so wie ich es mir selber rausgerissen habe bei Tali in Mass Effect 2, aber da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, das ist auch keine so tolle Geschichte eigentlich. Wenn wir gerade über die Vergangenheit nochmal reden, über die Entscheidungen in der Vergangenheit. Du hast ja vorhin schon den Character Editor angesprochen.
Ja.
Und dass man darin nicht nur die eigene Figur entwirft, sondern auch eine zweite, nämlich einen Inquisitor oder eine Inquisitorin aus Dragon Age Inquisition. Inklusive, ich glaube, 3 Entscheidungen kann man wiederherstellen. Nämlich, mit wem hattest du eine Romanze? Was ich nicht mehr weiß. Also ich weiß es, das ist wirklich. Das spricht nicht für die Romanze, die ich hatte in Inquisition, aber ich weiß nicht mehr, mit wem ich sie hatte. Ich glaube, es war Cassandra, aber geht es überhaupt?
Wenn du einen männlichen Charakter gespielt hast, ja, wenn du einen männlichen Charakter
gespielt hast,
konntest, wäre Cassandra, Dorian, Iron Bull, Josephine.
Josephine könnte es auch gewesen sein.
Ja,
so, aber irgendjemand so aus dem Dunstkreis, würde ich jetzt sagen, da gucke ich dann mal. Vielleicht erinnere ich mich wieder. Vielleicht schaue ich. Ich weiß gar nicht, ob ich die Spielstände noch habe. Vielleicht finde ich die auch irgendwo. Wurscht. Okay, also die Romanze kannst du da einstellen in The Veilguard. Dann kannst du sagen, ob die Inquisition oder was das Schicksal der Inquisition war am Ende von Dragon Age Inquisition. Da gibt's auch 2 Pfade, die man gehen konnte. Und das dritte und hoffentlich wichtigste für den Verlauf der Story von The Veilguard ist, wie bist du mit Solas umgegangen? Also was ist dein Punkt? Ich will jetzt nicht spoilern alles, aber da gibt's auch 2 Richtungen.
Ich meine, im Prinzip gibt's ja auch immer so dieses, ne, einfach, ich meine, das wäre, glaube ich, gerade für die Leute, die halt Inquisition gespielt haben und einfach richtig gemein zu Solas waren oder die ihn geromanced haben, was ja auch eine Möglichkeit war.
Ne?
Ich glaube, für die wäre es natürlich noch cooler. Also ich hoffe auch tatsächlich, weil es gab ja sehr, sehr viele, die eine Beziehung mit ihm hatten. Und ich hoffe, dass die Leute, dass die dann halt einfach auch nochmal so Bonus-Content so ein bisschen haben, wenn es umgeht.
Ja, definitiv, weil ich würde schon erwarten, dass wenn ich diese 3 Entscheidungen reimportieren kann, dann, wenn es auch nur durch, also Dragon Age Keep in dem Fall geht halt nicht mehr, ne, sondern es geht nur anhand dieser 3 Entscheidungen im Editor. Aber wenn man die schon einstellen kann, dann erwarte ich doch wirklich, dass die Auswirkungen haben. Also, dass das nicht nur in einem Nebensatz aufgegriffen wird. Hey, weißt du noch damals, als du mit Cassandra, mein Inquisitor, aber hey, hast du damals gehört, dass der Inquisitor mal mit Cassandra zusammen war? Du, was ich eigentlich sagen wollte, ist, da drüben ist ein Drache, bitte erschlag den. Nein. Ich möchte sehen, dass es dann tatsächlich eine Folge hat, die entscheidender ist. Ne,
und mehr als hier übrigens, ich hab ein Gürtel von Iron Bull mitgebracht.
Ja, genau. Ja, ja.
Dieser Gürtel, der beschäftigt mich einfach immer noch.
Ja, das ist auch wirklich das komischste Geschenk. Ich meine, wer schenkt jemandem einen Gürtel? Schreibt es in die Kommentare, wer euch schon mal einen Gürtel geschenkt hat.
Ich überlege gerade, ob ich sogar Blödsinn erzählt habe. Ich glaube, sogar in Dragon Age 2 war es eine Kette und in Inquisition hat sie einen Gürtel geschickt. Also auf jeden Fall, es wurde ein Gürtel verschickt. Das
ja,
wurde
aber
verschenkt, das weiß ich.
Eine Kette ist ja auch nur ein Gürtel für den Hals, quasi,
das
muss man
korrekt.
So sagen. Oder ein Gürtel ist eine Kette für die Hose, so mehr oder weniger. Das ist, also, oder ja, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Aber bitte diese 3 Entscheidungen auf jeden Fall. Klar, kannst du noch nicht wissen jetzt nach 7 Stunden, aber da würde ich Also gerade das Thema, wie gehst du mit Solus um, ist, glaube ich, recht wichtig für das Spiel, weil Solus ist ein sehr wichtiger Charakter in diesem Spiel. Mhm. Der Punkt, was ist mit der Inquisition passiert, sollte auch nicht ganz unerheblich sein. Da kommt's natürlich drauf an, wer kommt denn überhaupt zurück jetzt an Charakteren aus Inquisition. Also Harding, mhm, wissen wir. Ehrlich gesagt, Harding hatte ich komplett vergessen, wusste überhaupt nicht mehr, wer das ist. Alle haben so, Harding aus Inquisition. Und ich so, Harding. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, wer es ist. Wie gesagt, ich bin auch einfach vergesslich geworden im Alter.
Ist jetzt nicht so, als hättest du nicht so ein, zwei Spiele seitdem gespielt.
Ja, deswegen, ne? Und ich meine, andererseits Cassandra und Josephine werde ich nie vergessen, wie ihr gerade schon gemerkt habt. Also ich glaube nicht, dass sie alle Charaktere wiederbringen aus Inquisition, mit denen man hätte zusammen sein können, aber irgendeine Auswirkung muss es ja dann trotzdem haben.
Ja, also, ich denke sehr gespannt. Auch. Also ich meine, ich habe zum Beispiel in Inquisition habe ich halt Cullen geromanced und den konnte man im letzten DLC auch heiraten. Das heißt, theoretisch könnte meine Inquisitorin verheiratet sein.
Man konnte den aber heiraten, das wusste ich nicht.
Ja. Das war sehr, sehr wholesome, diese ganze Situation, muss ich sagen. Es war sehr, er hat einfach einen Hund gefunden und adoptiert und hat mit dem gespielt und plötzlich macht er dir einen Antrag. Und ich dachte so, okay, I guess.
Okay.
Damit habe ich jetzt nicht so gerechnet, aber ich wollte auch einen Hund, aber Antrag ist auch gut und das ist unser Hund.
Jetzt genau, es hat den geteilten Hund. Genau.
Genau. Ja. Aber das ist so das Ding, weshalb ich so ein bisschen Angst habe, dass man den quasi nicht, dass man Karl nicht begegnen wird oder zumindest, dass er einen Tick anders ist, denn sein Synchronsprecher ist leider seitdem, also sein Englischer ist leider seitdem ein bisschen ausgerastet und hat sehr, sehr viele fragwürdige Thesen ins Internet geworfen und war auch eine Zeit lang irgendwie verschwunden und musste von der Polizei wiedergefunden werden. Es ist auf jeden Fall, also ich glaube, da gab es sehr viele Mental Health Probleme und er hat dann irgendwann auch, um Support zu bekommen, so getan, als wäre er Karl. Ich habe so meine Zweifel, dass sie ihn zurückholen, bin ich ganz ehrlich.
Gut. Ja,
ja, es war wild. Ist auch schon wirklich lange her, aber es war auf jeden Fall sehr wild damals.
Ja, in 10 Jahren passiert ganz schön viel, wenn man so überlegt, ja.
Definitiv, ja. Deshalb, ja, vielleicht hat er eine andere Stimme oder er sagt einfach nur, hier, das ist übrigens das Halsband vom Hund meines Ehemannes. kannst du der Katze da umlegen?
Ja. Cool, ja, dann hast du schon wieder quasi einen Gürtel und eine Kette oder so, eine Mischung aus beidem.
Das würde mich nicht wundern.
Wo wir gerade bei beim Charaktereditor ja waren, über den musst du natürlich auch noch reden. Vor allem, ich habe gelesen, es gibt viel Freude über Haare.
So viele. Also, ich muss dazu sagen, also es war ja in der Vergangenheit, auch gerade bei Inquisition, war es ja schon ein Running Gag, wie schlecht die Haare waren. Also es gab, glaube ich, mehr Glatzen-Versionen als lange Haare für weibliche Charaktere. Mhm. Also, das heißt, die weiblichen Charaktere konnten mehr Glatzen haben als Haare, die irgendwie über die Schultern gehen. Es war grauenvoll insgesamt. Also es gab nur eine Handvoll irgendwie Möglichkeiten. Und diesmal, ich habe wirklich fast geweint vor Freude in diesem Character Creator, der einfach so gut ist, wo man so viel anpassen kann. Und es gab, ich glaube, 70 verschiedene Haare.
Oh, okay.
Und Frisuren.
Okay.
Außer du hast einen Kunari gespielt. Dann gab es 30 oder 40. Aber du konntest auch noch mal zwischen 30 oder 40 verschiedenen Hörnern
entscheiden. Ja, okay, stimmt. Das gehört ja auch
dazu. Also, und das halt kombinieren natürlich auch. Ne? Und das war, also der Character Creators hat wirklich gute Gründe gehabt, warum sie gesagt haben, 30 Minuten, Leute, länger solltet ihr da nicht drin bleiben, sonst schafft ihr viele andere Sachen nicht mehr. Weil der war mächtig. Also da hatte ich wirklich viel Spaß dran. Es ist so, auch so Kleinigkeiten zu verändern, egal ob es Narben waren oder Sommersprossen oder Hauttexturen. Und ja, die Farben alles auch. Und was auch einfach noch ein absoluter Gamechanger ist, alle, die Inquisition gespielt haben, wissen es, man erstellt sich seinen Charakter, geht raus aus dem Character Creator und sieht komplett anders aus, weil das Licht da drin so scheiße war.
Richtig, ja, voll, immer.
Sie haben diesmal 4 verschiedene Lichtsituationen, die kann man im Character Creator kann man zwischen denen wechseln, um zu gucken, wie der eigene Charakter in verschiedenen Szenarien aussieht.
Oh, also, das ist clever, okay.
Ja, also auch so, das fand ich halt so schön, wirklich so diese Kleinigkeiten, ne, die halt einfach schon so Running Gags einfach im Bioware-Fandom geworden sind, im Dragon Age-Fandom, dass die aufgegriffen wurden und einfach da reingepackt wurden. Und ja, also es hat echt viel Spaß gemacht und man konnte super viel einstellen und Ich wünschte ja, dass der vorher irgendwie noch so vielleicht ein Release hat und einfach so veröffentlicht würde, so wie bei Dragon's Dogma 2 genau. War es ja auch, ne? Also es wurde auch gefragt im Q&A, während wir da waren, und die Game Director Corinne hat so gemeint, wäre schon cool, ne? Das war's.
Gute
halt,
Aussage.
Ne? Ja, ja, ne? Gute, sagt, ja, es wäre cool.
Das ist, wie ich die Gothic-Entwickler gefragt habe, als sie bei uns auf der Gamescom waren und uns einen Ausschnitt aus dem Gothic-Remake gezeigt haben, der überhaupt nicht im fertigen Spiel drin sein wird, weil das so ein Prolog ist, den man, ne, der halt nicht. Ja. Den wird es halt nicht geben, der gehört eigentlich nicht zu Gothic, das spielt so einen anderen Charakter. Und nicht so, wäre doch cool, den als Demo zu veröffentlichen. Und sie so, ja, schon eigentlich, oder? Also, ja, müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, was, nee, deswegen ihr habt ihn ja gebaut, er ist doch da, dann bringt ihn doch. Ja, nee, aber tatsächlich, ja, wäre cool. Ich liebe ja Charaktereditoren. Kannst du, jetzt, ich frage für einen Freund, kannst du die Auswahl an Bärten einschätzen?
Nein, leider nicht.
Schade.
Also, da habe ich nicht so reingeguckt. Ich weiß, dass ich halt auch meinem weiblichen Charakter einen Bart hätte geben können oder mehrere Bärte. Also da war schon, ich glaube, auch Vollbart oder halt einfach nur Schnauzer oder so. Aber da habe ich tatsächlich nicht so reingeguckt. Ich habe, glaube ich, durfte ja auch aufnehmen und ich habe durch viele Sachen durchgescrollt, aber auch nicht durch alles. Also ich habe auch im Nachhinein ein bisschen bereut, dass ich nicht noch in die Einstellungen für zum Beispiel halt Zwerge oder halt Elfen gegangen bin, sondern wirklich gleich gesagt, jo, Kunari, und draufgeklickt habe, weil das hieß halt, ich habe viele der Haare einfach gar nicht gesehen. Ich habe das dann später von, ich weiß nicht, von Kevin oder Fabiano erfahren, dass es halt einfach viel mehr Haare gab. einfach, weil ich halt sofort gesagt habe, Kunari. Aber halt auch schon da so glücklich war über die Auswahl, die es dann letztendlich gab. Ne, diese verschiedenen auch, was, ne, was Farben und was angeht. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, ja.
Ja. Ich muss leider sagen, ich frage das, weil ich oft sehr unglücklich bin mit der Bart-Auswahl in Rollenspielen. Aber na gut, es sieht halt auch nicht jeder aus wie ich, als hätte man sich den Bart mit so einer Sprühflasche ins Gesicht gesprüht morgens. Aber ist ja wurscht, ne? Das ist mir wichtig einfach, weil der muss stimmen. Ich bin sehr gespannt.
Aber wir müssen es Narben. Also es klingt blöd, aber ich bin halt wenn ein Character Editor oder Creator keine Narben hat.
Narben sind super wichtig. Ja. Ich habe früher immer, das ist tatsächlich etwas, wofür ich eine Vorliebe entwickelt habe. Ich habe früher immer total, so halt cleane Charaktere gespielt. Inzwischen spiele ich immer Charaktere mit Narben, weil erstens habe ich selber welche und zweitens, es gibt halt Charakter.
Ja.
So.
Das ist halt, also es gab so viele Möglichkeiten, da drin rumzuspielen und so. Und ja, auch was die Hautfarben angeht, gab es halt einfach eine große Variation, wo man sagen kann, und wie gesagt, ich fand es halt toll, einfach auch die Hörner entscheiden zu können und dann vielleicht sogar noch die Deko an den Hörnern und die verschiedenen Arten von Tattoos. Und dann kann ich noch entscheiden, wo das Tattoo genau ist. Ach, das war schon sehr schön. Und das geht noch nicht mal in dieses ganze, okay, ich verändere jetzt mit dem Schieberegler bestimmte Gesichtsformen und Proportionen und so. Ich bin vor allem richtig gespannt drauf. Ich habe ja immer sehr, sehr große Freude dran, wenn so ein Spiel rauskommt und Leute veröffentlichen dann nicht nur ihre Charaktere, das finde ich halt immer so super, sondern auch, wenn sie Leute nachbauen.
Ja,
also,
ja.
Das finde ich, also da auch bei Baldur's Gate, wenn das hieß, okay, das ist übrigens Taylor Swift, sie ist Bardin, und keine Ahnung, das finde ich immer sehr, sehr cool. Also da freue ich mich schon dann einfach auf Reddit rum zu lurken und mir die ganzen Kreation anzugucken.
Ja, da werden wir doch garantiert auch bei uns auf den Websites bei GameStar GamePro definitiv auch wieder unsere eigenen Charaktere irgendwie per Bildergalerie darstellen und mal zeigen, wie wir so aussehen. Ich habe in Elden Ring ist tatsächlich ein Spiel, in dem ich es geschafft habe, mich sehr gut nachzubauen. Glaube ich. Oha. Also jetzt ohne viel in Eigenlob, aber sogar der Bart war halbwegs okay. Nicht perfekt, aber es ging. Es ging. Und in die Sims kann ich mich auch gut nachbauen. Aber das ist ja mehr so comic-mäßig da.
Ja.
Da kommt es ja nicht so auf die Details an.
Ich glaube, ich habe noch nie ich habe einmal irgendwie versucht, mich selbst nachzubauen. Aber was sehr faszinierend war, unseren Kollege Hannes, also der Chefredakteur von der GamePro, ich glaube, bei Sims war es, man hat dreimal auf den Randomizer von Sims geklickt und dann hatte man Hannes. Und das ist zwei oder dreimal hintereinander passiert. Also wir haben das Spiel damals auf dem PC, als wir es getestet haben, ist es passiert. Und dann nochmal auf der Konsole. Also das war sehr faszinierend. Dreimal Randomizer, man hat Hannes.
Ja, aber Hannes sieht halt auch einfach so random aus. Da sagst du, okay, ich suche mir irgendjemand random, ah ja, nimm Hannes. Weil,
ja, so habe ich mich auch dafür entschieden, dass er die Chefredaktion von GamePro
war. Ja, einfach sollte. Irgendjemand
so. Random dreimal auf Randomizer geklickt, ja, mit verschiedenen Namen. Ach ja, Hannes.
Ja. Ja, so machen wir das. So treffen wir bei uns Entscheidungen.
Das so werden Personalentscheidungen hier getroffen. Also wüsste nicht, wie es anders gehen soll.
Perfekt. Apropos Entscheidungen. Ne? Nach diesem Charakterbau wählst du dann die Vorgeschichte beziehungsweise den Hintergrund, ne, haben wir schon gesagt, als entweder vielleicht graue Wächterin, als Teil der Trauerwache, als Schattendrache, als Krähe. Die Krähen finde ich auch aus Antiva. Ja. Das ist ja sozusagen so ein Geheimdienst, so eine Spionagetruppe. Ich hätte es schön gefunden, wenn die spielbar gewesen wären. Wie in Dragon Age Origins, weil man kann sie ja nicht, die Herkünfte, die Ursprünge, kann man hier dem Fall leider nicht spielen. Das war ja in Origins sehr cool, sich da,
ja. Ja, das hatte man halt leider wirklich schon lange nicht mehr. Und das ist auch was ich zum Beispiel Cyberpunk niemals verzeihen werde, weil es halt am Anfang so hieß, ne, hey, ne, es gibt halt diese spielbare Origin-Story, so, oh mein Gott, geil, endlich wieder wie in Dragon Age Inquisition. Und dann waren das halt irgendwie gefühlt 5 Minuten und die waren vollkommen belanglos. Und das ist halt sowas, wo das hat mir einfach so leid getan. Aber ja, das mit Origins, ich hab's geliebt. Also ich habe da auch wirklich jede Origin-Story, selbst wenn ich da nicht durchgespielt habe als der Charakter. Ne, aber es gab einfach, es hat schon so einen Unterschied gemacht für alles. Ob du gesagt hast, du spielst eine Stadtelfe oder Stadtelf oder halt eine Person, ne, einfach quasi, wenn ich gesagt habe, nope. Wir leben lieber im Wald. Na, allein das hat schon einen Unterschied gemacht, weil es auch einen Unterschied gemacht hat, zum Beispiel, ob du bestimmte Charaktere später nochmal begegnet bist. Weil es gab eine, ich glaube, es war sogar, wenn du gesagt hast, okay, du willst halt Elf nicht in der Stadt spielen und dein bester Freund oder Kindheitsfreund oder sowas wurde dann halt getötet. Und ansonsten, wenn das halt nicht passiert ist, dann hat der Charakter später halt noch gelebt und du konntest ihm mit einem anderen Charakter begegnen. Und sowas liebe ich ja einfach immer, wenn so Entscheidungen, selbst schon im Character Creator, einfach eine Auswirkung haben. Weil dann hieß es nämlich zum Beispiel halt auch, okay, ja, wir hatten halt hier jemanden, aber ist gestorben.
Ja. Ja, oder wenn du irgendwie einen Zwergenadeligen gespielt hast in Origins und kommst dann irgendwann im Laufe des Spiels zurück, ja, in deine Geburtsstadt, wo deine Familie die Thronfamilie stellt und triffst dann deine Schwester wieder und sagst, okay, du bist jetzt mit wem zusammen? Du bist schwanger von wem? Von dem Arsch, den ich im Prolog hassen gelernt habe, wie niemand sonst auf der Welt und der ist jetzt mit dir und okay, spannend. Und solche Sachen, das haben sie so gut, also das kann man nicht genug betonen, wie gut sie das gemacht haben in Dragon Age Origins. Mal abgesehen von dem ganzen Worldbuilding, von dem Weltenbau, der da auch drin gesteckt hat, ne, was sie eh gut konnten, BioWare, Mass Effect Universum selber gebaut, Dragon Age Universum selber gebaut. Natürlich mit Einflüssen und Inspirationen sicherlich aus vielem anderen, aber das konnten sie super und dann halt noch diese Origins-Geschichten. Das war meisterlich tatsächlich. Deswegen auch da natürlich die Hoffnung, auch wenn ich sie jetzt nicht spielen kann in The Veilguard, auch da möchte ich halt zumindest Auswirkungen sehen. Aber wir wissen immerhin schon, du kriegst Befehle bei den Grauen Wächtern. Das ist ja schon mal was.
Also es gab auf jeden Fall so ein paar, also ich habe auch eine, die Menschenfrau, die ich auch gespielt habe, sie war Teil der Krähen, also quasi dieser Assassinenvereinigung. Und es gibt halt auch eine Mission, wo man dann natürlich zu den Krähen halt hingeht und sich mit denen unterhält. Na, also und es hat schon, die reagieren schon auf dich, ne? Oder du kannst dann auch einfach, du hast sehr viel mehr Wissen letztendlich über eine bestimmte Fraktion. Aber natürlich klar, wie sich das auswirkt und ob es dann vielleicht sogar noch eigene Quests dazu gibt, die halt wirklich drauf eingehen, ne, oder halt vielleicht nur stattfinden, wenn du halt diese oder jene Fraktion gewählt hast. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr cool. Das heißt ja auch, dass es lohnen soll, es mehrmals zu spielen, aber das sagen ja, glaube ich, alle Rollenspielentwickler ever, dass es immer lohnt, das mehrmals zu spielen. Es wäre aber auch geil, wenn einfach ein Entwickler sagt, nö, eigentlich einmal reicht.
Du ja, spielst du einmal durch, dann weißt du, dann hast du es gehabt.
Nee, dann brauchst du, nee, dann also, reicht's eigentlich.
Habt ihr es wesentlich, habt ihr gesehen, würde ich sagen.
Ja, also. Ja, also, aber na, da bin ich halt auch mal gespannt, weil das wäre halt schon eine schöne Überraschung. Aber ja, es ist halt auch mal gefährlich natürlich für Entwickler, Entscheidungen so, also halt so, überall wo du Entscheidungen zur Auswahl stellst, letztendlich verpassen Leute Inhalte.
Ja.
Ich habe nie gesehen, was passiert, wenn man sich für die Templer entscheidet in Inquisition.
Weil man das nicht macht.
Ja.
Man entscheidet sich nicht für dieses Kreuzrittergesocks.
Aber es soll ja wirklich eine hervorragende Mission sein. Ich habe schon gedacht, ich mal spiele und dann einfach nicht abspeichere.
Aber das ist okay, genau, um auch keine Beweise zu hinterlassen. Man spielt, man entscheidet sich. Wenn ihr jetzt Inquisition durchgespielt habt, während wir hier eine Pause gemacht haben und jetzt weiterhört, dann macht jetzt noch mal eine Pause und spielt's bitte mit den Magiern durch, falls ihr die Templer gewählt habt. Wir warten so lange.
Ja.
Okay, willkommen zurück. Danke, dass ihr das nochmal komplett durchgespielt habt, jetzt einfach für uns an der Stelle. Aber ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Nee, aber das sind genau diese Entscheidungen erwarte ich ja von so einem Spiel. Und worauf ich sehr gespannt bin, auch wenn wir gerade über Entscheidungen sprechen, ist, wie böse kann ich sein?
Ja, das ist halt auch immer sowas, ne? Weil das war ja auch was halt Dragon Age nie so, wo Dragon Age nie so richtig in die Tiefe gegangen ist an manchen Punkten. Genau. Also du, was ich an Mass Effect immer spannend fand, du konntest dir wirklich einfach, du konntest Paragon oder Renegade, diese beiden, ne, sagen wir mal, Extremrichtungen gab es ja. Mhm. Und egal, in welche Richtung man gegangen ist, ob man gesagt hat, nee, ich möchte bitte, ne, Friede, Freude, Eierkuchen, oder du bist halt einfach ein Arschloch, das manchmal Leute aus dem Fenster tritt. Ne, du konntest immer, da war trotzdem so dieses, egal was, Shepard hat ein Ziel und das Ziel ist die Galaxie retten. Ne? Und beide Ebenen gingen. Beides ging hervorragend. Oder halt auch in, ich meine auch, du konntest halt auch in Baldur's Gate, kannst ja auch einfach so ein Bastard sein, ne? Ja. Kannst ja auch wirklich richtig bösartige Entscheidungen treffen. Aber in Dragon Age, ja, du konntest, kannst nicht nett sein zu Charakteren, oder kannst auch Entscheidungen treffen, wo man sagt, ja, irgendwie so. Aber das war halt immer viel, viel mehr in Graustufen als in diesen sehr klaren böse oder gut. Weil, und das fand ich halt, das fand ich halt interessant, aber es macht es halt auch ein bisschen, ich weiß nicht, aber langweiliger. Das wird man dann halt einfach noch sehen. Also ich habe ein bisschen variiert einfach bei den Entscheidungen. Also wenn man das Dialograd hat, hat man ja wieder sehr klar einfach, ne, so, wo man sagt, bist du ein bisschen netter, bist du nicht so nett, bist du sarkastisch. Ne, und es war aber jetzt bei den Wahlen nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das hat jetzt super Auswirkungen oder so gehabt. Außer natürlich an der Seite stand dann einfach XY, fand es gerade gut oder schlecht. Da bin ich halt auch mal gespannt, in welche Richtungen das da geht. Also da kannst du aber auch schon mal Fabiano fragen. Der hat ja die Preview für die GameStar geschrieben. Und er hat gesagt, okay, nur dass ihr es wisst, Leute, ich spiele böse. Ich bin einfach richtig gemein jetzt. Ich spiele einfach, ich treffe alle schlechten Entscheidungen. Und wir so, okay, du Psychopath, mach mal. Wir sind nett. Kevin hat, glaube ich, Kevin, der es für die GamePro gespielt hat, hat sehr, sehr häufig einfach diesen kleinen das Greifenbaby umarmt. Also ich habe schon gehört, das war irgendwie 5 oder 10 Minuten Gameplay, wo nur das passiert ist. Oh. In meiner Preview für die Beine im Ohr habe ich quasi mich so ein bisschen, ja, habe alles mal ausprobiert. Aber das war halt so, ich bin da halt keine klare Linie gefahren. Mhm. Ne, und deshalb konnte ich auch nicht sagen, okay, ich spüre jetzt, dass ich irgendwie ein Arsch bin oder irgendwie so die heilige Figur hier in diesem Universum. Ich mag dadurch, dass es halt diese Graustufen gibt und dass es halt kein klares Gut oder Böse gibt letztendlich. Aber ja, trotzdem auch, du kannst ja auch, wenn du sagst, okay, die Entscheidungen sind vielleicht ein bisschen diffus oder es gibt keine klare, gute Entscheidung, aber ich will halt manchmal vielleicht doch einfach nicht so nett sein oder sehr nett. Also ich hoffe tatsächlich, dass das ein bisschen mehr auseinander geht, als ja, so oberflächlich zu sein in den Dialogen gerade.
Also, und zumindest ja, was du in letzter Konsequenz mit Solus machst. Mhm. Ne, auch da wieder jetzt, ohne zu tief reingehen zu wollen, aber je nachdem, wie du ihm gegenüber eingestellt bist, gäbe es ja durchaus sehr konsequente Entscheidungen, die du treffen könntest und die sehr hohe Tragweite hätten in dieser Welt. Und ja, möchte ich gerne entscheiden. Also möchte ich gerne davor sitzen und sagen, da hat aber einer gute Argumente auch, ne, oder so. Also das wäre ein bisschen, ich möchte nicht jedem Bauern ins Gesicht treten. Also können. Ich habe nichts dagegen, es zu können, aber ich muss es jetzt auch nicht zwangsläufig tun. Nichts gegen den Dark Urge in Baldur's Gate 3. Ist immer noch die fantastischste Spielweise überhaupt von diesem Spiel, wenn du halt die ganze Zeit einfach nur deinen eigenen Blutdurst in dir wallen hast und bisschen dagegen ankämpfst. Plus es passt sehr gut zur Story. Auch da wieder keine Spoiler, aber eigentlich ist es eine sehr interessante Weise und auch was die Geschichte angeht, sehr coole Art, das mit dem Dark Urge nochmal durchzuspielen, Baldur's Gate 3. Das nur als kleiner Tipp für alle, die Baldur's Gate 3 gerade rumliegen haben und denen langweilig ist. Die grundlegend finde ich es aber jetzt nicht schlimm, wenn es jetzt nicht wirklich abgrundtief böse Entscheidungen gibt, solange die Entscheidungen mir trotzdem die Schweißperlen auf die Stirn treiben.
Ich glaube, letztendlich muss es halt auch zum Charakter passen. Und ich glaube halt auch, ne, ich meine, am Anfang hat man ja auch, wird man ja auch als Varric's Second in Command quasi bezeichnet, also als sein Stellvertreter. Und ich glaube halt nicht, dass er jemanden rausgesucht hätte, der irgendwie komplett böse ist oder so. Ne? Also es muss ja immer noch einfach dazu passen. Und ja, man ist nicht wie bei in Teil 1, dass man irgendwie so die grauen Wächter jetzt irgendwie wieder leiten soll und aufbauen soll oder sowas. Oder halt wie in Inquisition, dass man halt wirklich so, ne, erst the Herald of Andraste ist und dann später halt einfach wirklich der Inquisitor oder Inquisitorin. Mhm. Also man ist nicht so der oder die eine Heldin der Geschichte. Aber es muss zum Charakter passen und zum Storyverlauf letztendlich irgendwo. Ich glaube, das sind so die wichtigen Sachen. Und ich meine, ja, es gibt ja, wie ich schon gesagt habe, Entscheidungen, wo man sagt, rette ich nicht, ne, also.
Das eher, genau. Und ich glaube, auch so, ne, eher so, sowas wie, rette ich die Kinder aus dem brennenden Waisenhaus oder heile ich die Seuche, die diesen Landstrich entvölkert? Und denkst du so, pro, contra. Ist eigentlich beides, ne? Also auf jeden Fall auch die andere Hälfte der Entscheidung, was ich nicht mache, das bereitet mir schlaflose Nächte, aber dann danach, hoffentlich, ne? Also das wäre eher der Idealfall, aber davon ist ja nichts böse. Aber muss halt dann auch nicht sein.
Aber ich weiß, dass es halt solche Entscheidungen halt durchaus gibt. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ne? Wie halt mit Templern oder Magiern. Aber ja, sowas, ne? Oder halt auch, wir konnten uns ja auch in Teil 2 entscheiden, wie Anders Schicksal zum Beispiel ist. Ne? Das ist ja vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, ähnlich wie bei Solas, aber da gab es ja auch eine Entscheidung. Und ja, ich würde sagen, Solas hat mehr Tragweite. Aber ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass es da solche Entscheidungen geben wird, also abseits auch von dem, was ich jetzt schon weiß.
Ja.
Aber ja, ich bin auch vor allem gespannt, wie zum Beispiel die Entscheidungen dann nicht nur, ja, dann vielleicht auch für den nächsten Teil letztendlich die Auswirkungen haben. Darf man ja auch immer nicht vergessen. Sie hatten ja vor ein paar Jahren schon gesagt, ja, wir haben schon wir haben bis zu Teil 6 oder sowas alles durchgeplant.
Jetzt sag doch nicht sowas. Das will ich gar nicht hören, weil dann weiß ich ja jetzt schon, dass es wieder ein offenes Ende gibt. Wo es dann so, okay, du hast hier die böse Bedrohung abgewendet. Aber was ist das? Dun, dun, dun. Und dann zeigen sie irgendwie einen Drachen, der aus dem Bett aufsteht oder so.
Ich glaube sogar, das ist ja sogar nochmal ganz witzig, dass das heißt ja Dragon Age, weil einfach gerade, ne, The Age of Dragons ist.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, das endet bald. Also so rein lore-technisch ist die Zeit der Drachen bald vorbei oder das ist halt das nächste Zeitalter.
Oh.
Das heißt, theoretisch ist es nicht mehr so lang. Das wäre ein bisschen witzig. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich müsste nachgucken, echt sein, aber.
Schmetterling, irgendwas Nettes, irgendwas Kätzchen-Age.
Oh mein Gott. Butterfly Age. Ich hab das zuerst gehört.
Ja. Genau. Freut euch schon jetzt. Ne? Hauptsache, es gehen nicht wieder 10 Jahre ins Land, bis Butterfly Age dann erscheint. Das wäre vielleicht auch mal ein frommer Wunsch, den ich an BioWare hätte. Aber dafür müssen sie ja erstmal jetzt The Veilguard fertig machen. Das letzte Thema, wir sind jetzt schon ewig lang in diesem Talk, aber ich finde das alles so spannend, weil ich mich wirklich sehr freue auf dieses Spiel, muss ich offen sagen. Das letzte Thema, was ich gerne anschneiden würde, ist natürlich das Thema Gameplay und da insbesondere Kämpfe.
Ne? Stimmt, wir haben noch überhaupt nicht über das Gameplay geredet.
Ja, deswegen halt, ne?
Oh, also Gott.
Ja, aber weil es ist ja auch wichtig, weil wir wollen ja über die Stärken von BioWare reden und die liegen nicht im Gameplay. Das muss man auch mal so offen sagen.
Das ist korrekt, ja.
So, und jetzt hast du meine ich vor einer Stunde ungefähr, mal gesagt, dass man nur noch 2 statt 3 Begleiter dabei hat auf den Missionen und auch im Kampf dann logischerweise, wo ich sagen muss, hey, also ja, es ist halt eine Abkehr von diesen Taktikwurzeln, aus denen Dragon Age ursprünglich erwachsen ist, ne? Also eher dieses Baldur's Gate-ige, auch rundenbasierte dann tatsächlich damals, oder pausierbare zumindest, was sicherlich auch Leuten nicht gefällt. Ne, wenn man sagt, okay, ich will ein Taktikrollenspiel spielen, wo ich wie Schachfiguren jeden einzelnen Zug vorausplane bis zu Runde 17, noch bevor ich überhaupt auf Angreifen klicke. Das so ganz ist es nicht. Nee, du hast 2 bis 3 Begleiter, du hast Actionkämpfe. 2 statt 3. Also du hast 2 Begleiter dabei und Actionkämpfe. Ich finde das persönlich nicht schlimm, weil ich mag halt Mass Effect.
Ja.
Und eigentlich... Ja. Eigentlich, das ist es doch.
Ja, so ging es mir tatsächlich auch. Also, ne, ich meine auch so, man sagt nicht, boah, Mass Effect, das ist ja mein Lieblingsshooter. Also es ist aber nicht nur sagt.
Also wer das sagt, hat aber noch nie einen Shooter gespielt.
Also das wäre auf jeden Fall, das wäre eine steile These. Mit der Person würde ich gerne wirklich mal reden. Und das sage ich als eine Person, die wirklich unfassbar viele Stunden, also glaube ich 200 oder 300 Stunden, den Multiplayer von Mass Effect 3 gesteckt hat.
Okay, das ist viel.
Also auch so, ich muss sagen, das Kampfsystem auch in Mass Effect mag ich. Egal, wir reden jetzt nicht über Mass Effect. Wir reden über Dragon Age The Veilguard. Und ja, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, weil, wie gesagt, das mit den 2 Begleitern hat mich gar nicht so gestört. Mir selbst ein bisschen uneinig war, ist halt, wie ich es finde, dass man halt nicht, wie zum Beispiel in Inquisition, wenn der Inquisitor oder die Inquisitorin im Kampf fällt, ohnmächtig wird, wie auch immer, dass du einfach einen anderen Charakter springst, ne, und dann einfach ein komplettes Arsenal dieser Person hast. Oder halt natürlich auch sagst im Kampf, okay, ne, vom Inquisitor, die macht jetzt das und das, ich wechsle jetzt in Dorian rein und heile alle oder was auch immer. Das mochte ich schon sehr, sehr gerne. Das mag ich auch bei gut, da ist es nicht so dynamisch, sondern es ist ja auch, ne, ist ja rundenbasiert in Baldur's Gate, mag ich halt unglaublich gerne. Und das, ich glaube halt, weil ich auch Mass Effect so mag, hat es mich nicht so sehr gestört, wie ich vielleicht gedacht hätte, als ich gespielt habe. Vor allem, weil die Kämpfe selbst super viel Spaß gemacht haben. Okay. Also das muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich eine Magierin gespielt habe, alle, die auch Dragon Age 2 gespielt haben, der Kampf gegen die Kunari und gegen den Arishok, wo man als armer Magier einfach nur die ganze Zeit im Kreis rennt und betet und schreit, ja. Sehr lange. Gehabt, ja. Mhm. Da habe ich das die Hoffnung, dass es jetzt hat, oder das Gefühl, dass es jetzt tatsächlich besser wird. Also auch, was ich super cool fand, man kann auch in den Nahkampf gehen als Magier. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie einen Stock nehmen und draufhauen, sondern man kann im Kampf auch wechseln zwischen Dolchen und dem und halt einem quasi dem Staff. Und das fand ich super cool, ne? Oder auch die Art und Weise, auch dass es Finisher gibt, dass es eine Ulti gibt. Ne? Also das hat sich wirklich super dynamisch angefühlt. Mhm. Und das war echt angenehm. Also die einzige Klasse, mit der ich nicht so warm geworden bin, ist Krieger. Okay. Da habe ich aber auch, da hat mir Kevin komplett widersprochen. Der fand den Krieger großartig und kam stattdessen, ich glaube, auch mit dem Magier nicht so klar. Aber ich fand, sowohl Magier als auch Schurke haben mir super viel Spaß gemacht. Also es gibt ja auch da wieder 3 Subklassen, zwischen denen man sich entscheiden kann. Und ja, da konnte ich natürlich nicht viel ausprobieren. Als ich diesen Level 30 Charakter hatte, wurde schon quasi für mich entschieden. Und vorher hatte ich halt einfach die Wahl nicht. Aber da, ja, ich war wirklich überrascht einfach davon, wie flüssig sich das angefühlt hat, ne? Und wie smooth alles war. Und für alle, die zum Beispiel Gameplay gesehen haben, wo lauter so Zahlen und sowas aufploppen und schon gedacht haben, oh mein Gott, wie MMO ist das? Gar nicht, könnt ihr ausschalten. Ihr könnt super viel ausschalten. Ihr könnt den ganzen Bildschirm, die ganze UI kann man super clean machen. Man kann auch sagen, ich will die Minimap nicht, ich will gar nichts, ich will einfach nix hier haben.
Super.
Ja. Und das ist halt auch so dieses Ding. BioWare hat sich, glaube ich, an vielen Punkten überlegt, was kann man alles einstellen? Und dann ist sich entschieden, ja. Also es gab so viele Einstellungsmöglichkeiten. Also es war wirklich so dieses, wir wollen, dass du deine Erfahrung hast. Egal, ob es jetzt im Menü ist, egal, ob es in den, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Was ich übrigens auch sehr cool fand. Und es ist vielleicht jetzt auch wieder kontrovers für manche. Aber es gibt die optionale Möglichkeit einzustellen, dass du in Kämpfen nicht sterben kannst.
Aha, ja.
Und das finde ich halt, das finde ich super für Leute, die einfach nur die Story erleben wollen. Ich meine, ganz ehrlich, ich werde es nie umlegen, diesen Schalter, weil ich teste immer auch gern den Insanity Mode und sowas, aber ich finde es super, dass es da ist. Ich finde das so cool. Das ist so inklusiv.
Exakt. Und was ist denn das Problem? Es ist ja eine Option.
Ja,
das denke ich mir bei allem, auch wenn sich Leute beschweren, was es für Optionen im Charaktereditor gibt. Es sind doch Optionen.
Ja.
Wir sagen seit Jahren, predigen wir und alle da draußen, dass Optionen immer was Gutes sind, weil sie dir die Wahl lassen, kleiner Timmy. Und dann gibt es Optionen und dann sagen Leute, ist aber blöd, dass sie drin ist.
Ja, das ist auch was ich niemals nachvollziehen kann, auch wenn.
Warum?
Ne, auch so die Entscheidung Pronomen. Ja, okay, aber wenn du weißt.
Ja, aber du kannst das wählen, was du möchtest. Es zwingt dich doch keiner, irgendwie was zu wählen, was du nicht wählen möchtest. Das ist doch vollkommen in Ordnung.
Das finde ich immer sehr, sehr wild, dieser Kritikpunkt. Einfach, dass es da ist. Und dann frage ich mich auch immer, ist das wirklich jetzt das Problem oder was anderes? Aber auch das wäre, glaube ich, ein anderes Gespräch.
Ja.
Jedenfalls, das finde ich halt so diesen, um zu meinem Ursprungspunkt zurückzukommen, halt dieser Kern, so dieses, du kannst dir schon deine eigene Erfahrung hier basteln, ne? Nicht nur deinen Charakter, du kannst dann auch noch sagen, was möchtest du jetzt genau sehen auf dem Bildschirm, was möchtest du, ne, welche Einstellungen helfen dir, einfach eine coole Erfahrung zu haben. Und das ist es doch letztendlich, ne, was ich mir von jedem Spiel wünsche, dass sich dieses Spiel fragt, welche Einstellung brauchst du, um die bestmögliche Erfahrung zu haben?
Ja.
Und solche Sachen wie, okay, und vielleicht ist es bei manchen Leuten, dass sie sagen, nee, ich will einfach nur die Geschichte erleben. Und die sagen, okay, mein erster Durchlauf war auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das war richtig geil, aber ich will es jetzt nochmal durchspielen, andere Entscheidungen treffen, aber ich möchte halt einfach, ich brauche jetzt nicht mehr dieses ganz Schwere, dann kann man eben diese Haken machen. Und das finde ich super. Sowas weiß ich halt immer sehr, sehr zu wertschätzen, wenn es diese Möglichkeiten gibt. Genau.
Ja.
Und
wo wir gerade bei Optionen und Möglichkeiten sind, letztes Thema, oder auch wichtig natürlich für ein Rollenspiel, über das wir sprechen, Charakterentwicklung, und auch die geht ja Hand in Hand natürlich mit Kämpfen. Ist es wahr, dass man nur 3 aktive Fähigkeiten hat pro Charakter? Also, oder nur ganz wenige zumindest, die man in den Kämpfen einsetzen kann? Ist es schlimm?
Das Jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Also die Sache ist die, ich glaube, das stimmt so nicht zu 100%, weil du kannst auch im Kampf, wenn ich das richtig im Kopf, da bin ich mir jetzt mal wirklich nicht mehr hundertprozentig sicher, du kannst nämlich auch bestimmte Runen und sowas ändern und kannst dann halt switchen von zum Beispiel Feuer auf Eis oder irgendwas, ne? Mhm. Aber ja, ich hätte mir nebenbei einfach genau diese Menüpunkte nochmal aufmachen sollen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es unbedingt zu wenig wäre. Ich glaube aber, da werden mir Leute widersprechen. Vielleicht widerspreche ich mir sogar selbst, wenn ich es dann einfach länger spiele und nicht mehr so, ich darf Dragon Age Velgard spielen, bin. Weil gerade von sowas halt wie in Baldur's Gate sind wir halt ganz andere Dinge jetzt gewohnt mittlerweile, ne, was man da halt alles für Möglichkeiten hat. Ja. Und das wird halt eh immer so ein Thema sein. Wie sehr wird halt auch so der Erfolg von sowas wie einem Baldur's Gate Leute da beeinflussen und wie sie das halt finden.
Ja.
Ich meine, man konnte halt auch den BegleiterInnen Befehle geben. Mhm. Das heißt, auch da konnte man, ich glaube, das waren so auch so 4 verschiedene Sachen. Genau, also ich fand's jetzt, mir ist nichts super negativ aufgefallen. Aber auch, weil ich fand die Kämpfe halt einfach sehr, sehr schnell und fluffig und gerade fluffig ist auch so ein schönes Wort für Kämpfe. mochte halt auch, dass es so Ultis und Finisher gab. Aber ja.
Ja, ist dann wirklich die Frage, wie lang trägt es? Ja. Oder viel lang noch wichtiger einfach, wie viel Vielfalt steckt denn dann tatsächlich drin, auch in den Skilltrees? Ich meine, die Unterklassen, die es gibt, müssen ja auch dann irgendeine Auswirkung haben. Da musst du ja auch wieder sagen, okay, ich habe eine neue Unterklasse gewählt, ne, die ich spannend finde. Und dann will ich aber halt auch natürlich, dass damit coole Fähigkeiten kommen, die ich wieder mit dem, was ich bis dahin gelernt habe, kombinieren kann oder wo ich mir neue Kampfstile irgendwie ausdenken kann oder sowas. Also da war ich noch ein bisschen skeptisch, sowas ja. Von dem Gameplay, was ich noch gesehen hatte.
Also wie gesagt, ich weiß, dass man halt, ja, zwischen diesen drei Sachen entscheiden konnte, zwischen diesen drei Unterklassen. Und es gab sogar noch mal was gesperrt war, wo ich davon ausgehe, dass erst in einem späteren Teil des Spiels sich freigeschaltet wird. Weil da stand irgendwas von auch Veilguard, Veilguard-Special-Fähigkeit.
Oha. Oha, öffnet an dieser Stelle die Spekulationsbox. Okay.
Mhm. Aber wie gesagt, ich hatte es zumindest bei der Magierin, dass ich halt auch wechseln konnte, na, auch zwischen den verschiedenen Arten von Waffen, die ich letztendlich hatte. Mhm. Wie gesagt, den Krieger mochte ich nicht so gerne. Da fand ich es tatsächlich ein bisschen limitiert. Das fand ich ein bisschen langweilig. Aber bei den anderen beiden, zum Beispiel auch beim Schurken, konnte ich auch on the go quasi wechseln zwischen Dolche oder Bogen. Mhm. Und musste mich da jetzt nicht auf irgendwas festlegen oder sowas. Und allein, dass ich da halt schon verschiedene Möglichkeiten habe, an Sachen ranzugehen. Genau, aber ja, du hast natürlich recht. Gerade wenn es ein langes Spiel ist und wenn man länger natürlich als 7 Stunden spielen kann, dann ist natürlich wirklich die Frage, wie viel Varianz gibt es, was für Möglichkeiten gibt es da und wie lange macht das letztendlich Spaß? Ich meine, ich würde jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen sagen, die meisten spielen BioWare nicht wegen des Gameplays, BioWare-Spiele.
Ja.
Nur so eine Theorie.
Ja,
ich meine, na, Mass Effect 1 auch, war jetzt auch nicht so der beste Shooter. Ist natürlich trotzdem ein super wichtiger Punkt. Aber ich hatte dabei Spaß, vielleicht auch, weil es was erfrischend Neues war, aber trotzdem so eine Vertrautheit irgendwo hatte. Also es ist nicht so, dass ich sage, boah, ist ja komplett anders als alles andere, was ich jemals von Dragon Age gespielt habe, weil auch da, man konnte sich ja mal aussuchen, weil er taktisch spielt oder eher actionreich. Genau, aber ja, wie tief das dann letztendlich ist, das werden wir dann halt quasi in der Testphase erfahren.
Ja, was ich halt immer sehr mag in Rollenspielen, ist einfach dieses, auch wenn man in den Skilltree geht und dann siehst du, ich muss nur noch 16 Stufen aufsteigen, dann kriege ich endlich den Dreifach-Feuerball und dann geht's hier richtig los, Freunde, ne, oder sowas. Also das ist halt natürlich nicht unbedingt der wichtigste Teil eines vielleicht storybasierten Rollenspiels, weil da soll sich natürlich auch viel Rollenspiel drüber ausdrücken, wie man in den Dialogen vorgeht, wie man die Entscheidungen trifft und so. Aber ist auch nicht unwichtig. Ne? Es soll trotzdem Spaß machen, motivieren, Vielfalt entwickeln und einfach cool sein. Ich bin gespannt. Ne? Ich bin gespannt, wie sie das am Ende lösen werden. So.
Ist ja nur noch ein Monat quasi.
Es ist nicht mehr lang hin. Genau. Mhm. Apropos am Ende, da sind wir jetzt, aber nicht ohne noch die letzte Frage zu beantworten. Was war mit den Katzen und Hunden los?
Ja, es kann sein, dass ich vielleicht schon fast ich hatte ja ein Interview, wie ich schon gemeint habe. Und meine allererste Frage war, warum kann ich keine Katzen und Hunde streicheln? Wie könnt ihr es wagen? Also ich bin da wirklich sehr, ich habe meine wichtigste Frage zuerst. Und es saßen halt zwei, mir saßen zwei Entwickler gegenüber, einmal der Lead-Level-Designer und der Art-Director und ein PR-Manager. Und alle drei ist das Gesicht entgleistet, sie haben durcheinander angefangen zu reden, dass ich Sachen streicheln kann. Also das war ihnen sehr, sehr wichtig, mir das zu sagen. Das hat mich auch beruhigt, weil ich habe eine Katze, das sieht man richtig im Gameplay von mir, wie ich stehen bleibe bei dieser Katze und einfach sehr, sehr lange einfach vor der Katze stehe, weil ich denke, kann ich sie streicheln? Konnte ich nicht. Aber
ja, so es stehe ich oft auch vor meiner Katze, ja.
Wer nicht. Also nicht vor deiner. Es klingt, als würde ich einfach nachts bei dir ins Haus schleichen und deine Katzen streicheln.
Du, manche Dinge will ich auch gar nicht wissen, um ruhiger schlafen zu können.
Okay, ja. Gut, dann gut, dass wir es geklärt haben.
Ja, danke schön. Ja, cool.
Und da wurde mir quasi so gesagt, also es gibt auch einen Ort, an dem man sehr, sehr viele Katzen und Hunde streicheln kann. Sie wollten halt nichts mehr dazu sagen, aber keine Spoiler, aber sie haben gemeint, für manche Leute wird es wie die Hinterlande sein, weil sie nicht mehr rausfinden und nicht mehr raus wollen. Und man kann, wie gesagt, auch den Babygreif umarmen und es gibt auch ein Skelett namens Manfred.
Was? Manfred?
Ja. Ah, okay. Und es hieß, man kann ihn nicht streicheln, aber man kann respektvoll etwas anderes tun. Ich gedacht, okay, ich fand es sehr gut, dass sie respektvoll doch gesagt haben.
Ja, ist das Skelett damit einverstanden, was man tut? Wahrscheinlich dann ja.
Also okay. Offensichtlich ist in Ordnung, ist das gegeben, dann. Ja. Ja. Mhm. Und es ist halt dann nicht streicheln. Also bin ich auch gespannt, was das ist. Aber ja.
Also ich könnte mir jetzt ganz viele englische Wortwitze vorstellen, die man da einbauen kann, aber ich mach's nicht. Weil das schauen ja noch Kinder zu.
Ach ja, stimmt. Welches Kind träumt nicht, sagt, oh Mama, darf ich für den Dragon Age Podcast von der GameStar angucken?
Ja. Das, glaube ich, ist der Traum vieler Kinder. Aber die sollen halt erstmal Inquisition durchspielen, weil sonst hat's ja alles keinen Sinn. Und das ist die wahr. Letzte Chance, wo wir sagen, stopp.
Stopp, die letzten zwei Minuten könnt ihr euch danach angucken in drei
also
Monaten.
Jetzt spoilern wir alles. Ne? Zum Beispiel, wer hat aus dem Brunnen, ja, keine Ahnung.
Welcher Brunnen eigentlich?
Ja, weiß ich nicht mehr, dieser Brunnen, der
doch,
irgendwie,
der Brunnen,
wo es heißt, mit
doch,
dem...
Doch, ich weiß, welcher Brunnen. Morrigan
ja,
hat
genau.
Etwas getrunken.
Wer?
Morrigan. Die Mutter deines Sohnes?
Ja, ja, das konnte man ja entscheiden. Ich weiß ja, ob ich die Mutter
meines
Sohnes...
Du hättest doch selbst raustrinken können.
Wahrscheinlich, nee, okay, dann habe ich Morrigan hingeschickt. Wenn da ein Brunnen ist, von dem ich nicht weiß, was er bewirkt, dann sage ich, ist hier noch jemand anders außer mir?
Ich glaube, dir das ganze Wissen der... Ach, keine Ahnung. Keine Spoiler, weil wollt ihr vielleicht, falls ihr nochmal pausieren wollt, nochmal Leute Inquisition durchspielen.
Richtig, genau. Aber stimmt. Das war die Brunnengeschichte. Stimmt. Hm. Nee, ich trinke nie aus Brunnen, von denen, also auch im echten Leben nicht, von denen ich, wo ich nicht weiß, was drin ist.
Das ist eine sehr gesunde Einstellung.
Finde ich nämlich auch. So, wir hoffen auf viele streichelbare Tiere, auf jeden Fall auch in Dragon Age The Veilguard. Ich kann zitieren aus seinem Interview, man wird dort so viele Hunde streicheln können, dass du uns anflehen wirst, damit aufzuhören.
Niemals. Ich werde niemals flehen, um aufzuhören.
Ja, ist aber auch ein großes Wort, finde ich. So viele Hunde kannst du da überhaupt nicht, also, also wenn da nicht irgendwie 800 Hunde aufgereiht stehen und sagen, streichel mich, dann bin ich
wirklich
zutiefst enttäuscht.
Sie haben es wieder gut zu machen, dass Inquisition das erste Spiel war, in dem ich keinen Mabari besitzen konnte, außer ich heirate jemanden. Was ist das?
Ja, natürlich der Mabari, richtig. Oh ja, kannst du, weiß man das? Kannst du einen Mabari haben, einen eigenen?
Ich glaube nicht.
Na.
Ich hätte mal, hier oben sieht man es ganz klein, da habe ich einen Mabari. Den hätte ich her sollen. Und daneben ist ein Nook aus Dragon Age. Der quietscht sogar.
Ah, ja. Ja, cool. Gut, Nook könnte man natürlich auch haben, das wäre okay.
Oh mein Gott, ja, ich habe keinen gesehen.
Ja, das wäre der Space-Hamster von Dragon Age für alle Mass Effect-Fans, die uns noch zuhören oder zuschauen.
Ich kann beruhigen, es gab Nooks, ich bin welchen hinterhergelaufen, weil ich sie streicheln wollte und ich konnte sie auch nicht streicheln.
Was ist denn da los?
Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall schwieriger. Es war ein schwieriger Anfang für mich, bin ich ehrlich.
Ja, BioWare hat sich selbst verloren. Das können wir an dem Punkt. Nein. Also das Fazit ist tatsächlich, sie haben zumindest selbst eine klare Linie gefunden, wo sie mit ihrem Spiel stehen wollen und wofür sie stehen wollen, nämlich hoffentlich halt einfach Erzählung, Abwechslung, ne, auch bisschen kreative Level-Ideen, ne, wie wir schon gehört haben, das Unterwasser-Gefängnis, schon eher Actionkämpfe statt Taktik, ne? Wie gesagt, das ist nichts, wo ihr jetzt zu Hause sitzen müsst und sagen, das ist genau mein Ding. Ich glaube, für einen Teil von euch wird es nicht euer Ding sein. Ne? Und was unsere Aufgabe ist, ist ja nicht euch zu sagen, dass ihr das spielen sollt, sondern euch die Infos zu geben, damit ihr jetzt selber entscheiden könnt, sind das die Sachen, die ich mag? Und sind das die Sachen, auf die ich mich auch freue? Oder sind das die Sachen, die ich nicht mag? Dann spiele ich halt Baldur's Gate 3 nochmal durch als Dark Urge, weil es wirklich, wirklich
cool ist. Okay, das mache ich ja bald. Meine Güte.
Ja, Also es ist wirklich cool. So, Ray, vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Und es ist, glaube ich, jetzt unser dritter oder vierter Dragon Age Podcast.
Ja, aber ein Dragon Age Podcast ohne dich ist halt auch einfach wie Pommes ohne Salz, ne?
Das finde ich sehr schön. Ich bin ja auch sehr salty, also so ist es nicht.
Ja, nicht mehr, glaube ich. Jetzt bist du ja eher...
Jetzt gerade tatsächlich nicht. Also ich hoffe, dass es nicht irgendwie danach ist, weil man irgendwie die blödesten Entscheidungen trifft, wie willst du irgendwie alle Mabaris der Welt enthaupten oder alle Katzen, dann bin ich vielleicht salty das nächste Mal.
Oh mein Gott, wie in dem, das muss ich jetzt sagen, weil der Podcast ist dafür bekannt, dass man abschweift und ich habe es jetzt im Kopf und ich muss es raussprechen. Okay, raussprechen. Viva La Dirt League, der YouTube-Kanal, ganz fantastisch, weil die so schöne Rollenspielparodien machen, hat so ein Sketch, wo der Held für einen Bauern das Ungeziefer vernichten soll, das in seinem Haus sein Unwesen treibt. Und dann geht er in dieses Haus und dann sind da lauter entzückende Hundewelpen. Und er sagt so, was ist denn hier los? Was ist denn mit dem Typ? Der hat sie doch nicht mehr alle. Ja, das mache ich nicht. Und dann kann er aber die Quest nicht abbrechen und das Haus nicht verlassen. Und dann sieht man einen Schnitt, er kommt aus diesem Haus raus und der Bauer sagt, oh, vielen Dank, dass du das Ungeziefer vernichtet hast. Und man sieht halt dann sein Gesicht so, ja, so, du krankes Schwein. Nur wieder, oder hier, nimm das Gold. Ich will dein dreckiges Gold nicht. Aber wieso? Ich bin dir doch so dankbar, dass du die Spinnen erlegt hast, die meine armen Hundewelpen terrorisiert haben. Ich freue mich schon so, meine Hundewelpen wieder zu streicheln. Spinnen. Ach so. Ja, du, ich muss dann auch weg, ne? Tschüss. So gut. Oh, Entschuldigung, wenn ich euch jetzt den Sketch gespoilert habe, aber er ist nur 3 Minuten lang oder 2 Minuten lang. Und es ist so gut. Ich liebe diesen Kanal und diese Videos, die sie machen. Hashtag Werbung, keine Ahnung. Aber das ist mir nur gerade eingefallen. So, apropos böse sein in Spielen. Und Hunde anhäufen. Aber im Prinzip, ja, Bottomline ist, ne, was du auch gerade sagst, du hast 7 Stunden gespielt von einem Spiel, was am Ende 40 bis 100 lang sein soll. Es kann auch da, das ist halt immer der Disclaimer, den man machen muss bei einer Preview, es kann halt auch noch was schief gehen. Es kann sein, dass sie irgendwo den Faden verlieren. Es kann sein, dass halt dann die Nebenquests doch nicht cool sind oder so. Aber das, was du gesehen hast, ist
definitiv. Also ich meine, es wird ja auch, das muss man auch sagen, es wird ja immer bei so Preview-Events sehr kuratiert etwas gezeigt. Ne? Also ich bin schon zu Events gegangen, wie ein Mafia 3-Event, wo ich die ersten 3-4 Stunden gespielt habe und dachte, wie geil ist dieses Spiel? Und ich hatte so viel Freude. Und danach ging es einfach steil bergab. Aber das kann man halt nicht wissen. Und ich meine letztendlich, ne, auch, das sollte ich vielleicht noch sagen, ich habe keinerlei Bugs oder sowas in diesem Spiel gehabt. Also das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ja, ich bin es natürlich gewohnt, dass es meistens relativ polished ist in so wenn wir Demos spielen, aber auch nicht immer. Das muss man halt auch mit im Kopf behalten, weil manchmal spielt man halt eine Alpha oder irgendwas oder eine Beta-Version. Aber ja, wir kriegen natürlich was sehr Kuratiertes zu sehen. Und ja, vielleicht, ne, ist der ganze zweite Akt einfach nur ein brennender Haufen Hundebaby-Mist. Aber mein erster Eindruck ist wirklich viel mehr, als ich mir erhofft hatte, war diese Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Und das ist, das konnte ich schon sehr lange nach keinem Anspielen mehr sagen.
Und das ist ein Wort. Noch ein letztes Wort von mir, worauf ich mich sehr freue, ist auch was im Spiel drin sein wird, nämlich Navarra, die Stadt, ein von Tevinter unabhängig gewordener Stadtstaat, der eine Besonderheit hat, die es in der Dragon Age Welt nur dort gibt. Er bestattet seine Toten nämlich als Mumien. Die werden einbalsamiert und in so Nekropolen aufgebahrt und eingebettet und da darf man rein. Und ich liebe Nekropolen. Lieber auch die Draugr-Dungeons aus Skyrim, wo du als erstes Lebewesen seit 4000 Jahren reinkommst und trotzdem sind die Fackeln an. Fair. Aber ey, ich freue mich einfach. Ich freue mich drauf, diese Welt zu erforschen und bin gespannt, was sie sich einfach alles ausdenken. Und das werden wir sehen. Am 31. Oktober, wenn Dragon Age The Veilguard erscheint. Vielen Dank, Ray. Vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugeschaut oder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss. Und spielt Inquisition. Jetzt macht Stopp.
Jetzt ja. Spielt und dann pause ich und dann kommt ihr nochmal zurück und sagt nochmal Tschüss.
Genau. Tschüss.
Tschüss.